Jawohl, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Insecurity. An den Mikrofon sind zwei Personen, nämlich der
Jens Kubiziel
und der Tobias, auch genannt Megal Modasch Walter.
Yeah, that's me.
Der hat so eine coole Webseite.
Willkommen daheim.
Zu Hause?
Wir müssen uns noch so eine Catchphrase irgendwie... unsere Unsicherheit ist eure Sicherheit. Ja, wir müssen uns mal was Schönes überlegen.
Ja, genau. Wer den hat, immer her damit.
Genau.
Genau, an der Stelle ist vielleicht wieder mal sinnvoll, einen Hinweis zu hinterlassen an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wie man uns erreichen, hören und so weiter kann. Mhm. Weil sozusagen die Hauptbezugsquelle dieser wunderschönen Sendung, auch genannt Podcast, also das ist gerade ein Motorrad, das hier irgendwie vorm Fenster die Kreise zieht, ist unsere Webseite insecurity.radio.fm. Das ist sozusagen die Hauptwebseite, würde ich mal sagen. Mhm. Und dort könnt ihr insbesondere die älteren Sendungen auch mal runterladen. Also wir sind ja jetzt gerade bei Radio Insecurity 16. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 17 Sendungen produziert.
Mhm. Mit der heutigen.
Genau. Also, es gibt also einiges da anzuhören, wo wir über Sicherheit und Unsicherheit reden. Mhm. Genau. Und auf der Webseite gibt es natürlich dort auch die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Also wenn euch irgendwas besonders gefallen oder nicht gefallen hat, dann kommentiert das doch mal bitte.
Genau. Und falls ihr Ideen habt oder Themen, die ihr gerne nochmal aufgreifen wollt, bitte her damit.
Genau. Und sozusagen eine etwas agilere Möglichkeit zu kommentieren oder mit uns ins Gespräch zu kommen, ist unser Slack-Channel. Mhm. Also ich habe vor einiger Zeit radioinsecurity.slack.com registriert sozusagen. Mhm. Also, und da ist es quasi so eine Art, so ein Chat-Kanal, wo ein paar Leute einfach so Musikwünsche hinterlassen, wo es ein bisschen Diskussionen zu den Sendungsinhalten gibt. Wo man sich ein bisschen halt unterhält zur Sendung oder zu benachbarten Themen quasi. Und also ich versuche da regelmäßig mich zu beteiligen und dabei zu sein. Tobias guckt immer mal rein, aber kommentiert weniger.
Genau.
Das ist so die positive Darstellung.
Ich sehe, wir verstehen uns.
Ja, genau. Ja, genau. Ansonsten gibt es bestimmt auch noch eine E-Mail-Adresse. Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal radioinsecurity@kubiziel.de da irgendwo hinterlegt habe, aber ich kann aus dem Kopf jetzt gar nicht sagen, ob die Mails dann auch an dich weitergeleitet werden oder ob die nur ich kriege.
Nee, also ich habe bisher noch keine bekommen. Aber ist nicht auch eine Kommentarfunktion auf der Webseite?
Wenn du mir so vor 5 Minuten ungefähr zugehört hättest.
Hast du das gesagt, ja.
Hatte ich das erwähnt.
Genau. Okay, genau.
Dann sozusagen für die Leute, die jetzt vor wenigen Minuten noch nicht zugehört haben.
Die gerade erst eingeschaltet
haben. Genau, die gerade erst eingeschaltet haben, wie Tobias.
Für die habe ich das gerade gesagt.
Genau, also man kann also auf der Webseite Kommentare hinterlassen unter den einzelnen Beiträgen. Und ansonsten sind wir in diversen sozialen Medien vertreten, also in einer GNU-Social-Instanz. Da beginnt sozusagen die Reise unserer Beiträge. Also es gibt unter der URL quitter.se/radioinsecurity unseren Quitter-Kanal. Und dieser Quitter-Kanal nimmt die Nachrichten und trägt die dann in den Twitter-Kanal, der, ich glaube, Radio Insec heißt, also wo einer unserer Mithörer aus München das uns nochmal registriert hatte. Also vielleicht die älteren Hörerinnen und Hörer werden sich daran erinnern, dass wir so ziemlich am Anfang so
Dass wir gleich gelöscht wurden.
Ja, oder genau. So. Wir haben irgendwie dreimal was getwittert und dann hat Twitter beschlossen, dass das also so ein übelster Hacker-Terror-Cyber-Account ist, der muss halt gelöscht werden. Und dann habe ich halt nochmal probiert, mich an Twitter zu wenden. Aber das ist nie wieder reaktiviert worden. Im Gegenteil, ich habe halt die Meldung von denen bekommen, dass sie gesagt haben, also der wird quasi auf Lebenszeit gesperrt. Aber was ich nur genau falsch gemacht habe, weiß ich nicht. Also auf unserer Webseite sind quasi auch die Beiträge zu finden. Und jetzt rufe ich schon die ersten Hörer von draußen an. Mal sehen, was wir jetzt Falsches gesagt haben. Es ist völlig unklar für mich, was ich jetzt sozusagen dort falsch gemacht habe oder auch nicht falsch gemacht habe. Das hat Twitter in dem Fall offen gelassen. Ja, also auf alle Fälle gibt es einen Twitter-Kanal, der Radio Insek heißt. Und wenn dann diese Beiträge sozusagen den Weg genommen haben zu Radio Insek, werden es dann nochmal weitergetragen zu Facebook. Also wir haben auch eine Facebook-Seite, die wahrscheinlich auch Radio Insecurity heißt.
Genau, die super gepflegt ist.
Ja, also wir, da sind wir nur am Kommentieren.
Wo wir ständig Posts bekommen, dass wir müssen uns einschränken, weil wir so viel Traffic auf diese Seite bekommen. Mhm. Also Facebook ist schon, haben es mehrfach in die Knie gezwungen
quasi. Ja, genau, Facebook. Also wir sind jetzt quasi direkt im Gespräch mit Mark Zuckerberg. Ja, weil
der ruft mich, der hat gerade angerufen.
Ja, genau, das war wir sollten das nämlich unbedingt nicht erwähnen, diesen Facebook-Account, weil das einfach...
Ja, ja. Ach, Marc, tut mir leid. Wir reden heute Abend nochmal drüber.
Ja, genau. Nee, also ja, also letztlich werden dann nur die Beiträge weitergeleitet. Und ich glaube doch, es gibt Leute, die da hin und wieder irgendwie mal auch Beiträge liken. Und ich glaube, zum Glück hat bisher da noch niemand was kommentiert.
Zum Glück, ja.
Also jetzt, weil ich würde das vielleicht auch manchmal mitkriegen. Ich weiß gar nicht, hast du da eigentlich auch Zugriff auf diese Seite?
Ja, also ich glaube, ich habe die geliked. Und dann kriege ich da auch immer Updates und sehe da immer mal was. Aber ich bin auch kein großer Facebook-Fan. Also ich bin auch eher so unsozial medial quasi.
Okay. Ja, also das sind im Wesentlichen die Mittel und Wege, wo man uns erreichen kann. Also Webseite, Mail, Slack-Channel. Bei dem Slack-Channel, da ist es halt momentan noch so diese Einschränkung. Also ihr müsst uns irgendwie eine Nachricht zukommen lassen mit eurer E-Mail-Adresse und ich muss euch dann freischalten. Das ist noch ein bisschen zäh, aber also ich weiß seit längerem von einer automatisierten Lösung und wenn ich mal sozusagen die Zeit finde, werde ich mich mal hinsetzen und die hier mit in dem Server installieren und dann könnt ihr quasi auf unserer Webseite einfach sagen, hier registriert mich unter der E-Mail-Adresse und dann seid ihr halt mehr oder weniger automatisiert mit dabei. Also das kommt noch quasi versprochen. Wird das irgendwann demnächst passieren, aber ich kann also diesen Zeitpunkt demnächst noch nicht ganz genau umreißen.
Das zeitnah. Es wird zeitnah passieren.
Genau.
Mach einfach schön Politikersprech.
Richtig.
Das passt. So, es ist ja auch zeitnah, was passiert. Ne? War heute früh noch mal ganz groß in den Nachrichten.
Okay.
Wollen wir da mal von den News, also oder gleich mit den News anfangen, weil ja quasi wieder mal etwas passiert ist, was schon mal passiert ist.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Und zwar wurde Ransom-Software losgelassen. Oh. Ja, und diesmal war wohl vor allen Dingen Russland und die Ukraine getargetet, wie wir cool people das so sagen.
Okay.
Und
Ukraine meinst du
dann? Ukraine, das, yeah, genau, right on. Ukraine was targeted, yeah. And when we was, okay, ich mach mal lieber normal, damit uns die Leute noch verstehen. Genau, und wohl ähnlich wie bei WannaCry, es ist noch nicht ganz, ich habe unterschiedliche Sachen, da kannst du vielleicht ein bisschen Licht drauf werfen, gehört, dass es eigentlich dieselbe Backdoor genutzt wurde wie bei WannaCry oder Kaspersky, also was ja auch eine russische Antiviren-Software-Anbieter ist, hat gesagt, es ist was ganz anderes, es ist ein neues Programm und hat nichts mit WannaCry zu tun. Das habe ich jetzt, also diese zwei unterschiedlichen Aussagen habe ich. Aber im Großen und Ganzen, also jetzt für mich als Laien, der hat dasselbe gemacht, was WannaCry gemacht hat. Ob das jetzt dieselbe Software, die dahinter ist, dieses PTIA, oder nicht, ist quasi für den Endnutzer, für den Endhost, also für den es erwischt am Ende quasi, relativ egal. Was auch relativ schnell kam, also jedenfalls von mir, von meinem Radiokonsum aus, dass wohl die, da muss wohl eine Posteo-Webadresse dabei gewesen sein, und die wurde relativ schnell gesperrt. Also man konnte schon sehr bald gar nicht mehr bezahlen, also das, was die eigentlich wollten, weil die Adresse gab es nicht mehr und das Geld wäre nicht angekommen. Was natürlich dann trotzdem doof ist für die Leute, die eben denen das eben passiert ist. Andererseits, also es wurde nochmal dieser Aufruf gemacht, unbedingt alles zu updaten. Also wenn das, und da kannst du jetzt sicherlich noch einiges mehr dazu sagen, wenn das dieselbe Hintertür war, über die auch WannaCry gekommen ist, das war ja schon wieder 2 Monate her oder so, oder 3 Monate?
Ja, Mai war es. Also im Mai. Hm.
Nicht ganz 2 Monate. Wer da noch nicht updated hat, also jetzt sollte er unbedingt mal ein Update machen, um sicher zu sein.
Genau, also das an sich ist das ja grundsätzlich immer ein richtiger Hinweis, Updates zu machen. Mhm. Muss man sagen. Also, oder in der Mehrheit der Fälle zumindest. Also es macht man nie was falsch, wenn der Betriebssystemhersteller sagt, hier ist ein Update, dann sollte man das auch aktualisieren, das System. Und also Microsoft bietet das ja quasi auch immer an, einmal im Monat.
Auch automatisch und so. Mhm.
Genau. Und ich meine, das, also gerade wenn man sozusagen an Privatpersonen denkt, spricht aus meiner Sicht dazu nichts dagegen. Weil, was man natürlich sozusagen als zweite Maßnahme auch mit immer mit im Hinterkopf haben soll und die man machen sollte, und auch darüber haben wir uns, denke ich, schon länglich ausgelassen, ist
ein Backup.
Ein Backup, richtig. Mhm. Weil selbst wenn das Update dann schief geht, sorgt eben das Backup dafür, dass ich hier wieder an alle Daten komme und vielleicht einen zeitlichen Schaden sozusagen habe. Also das heißt, ich muss quasi Zeit investieren, um das alles wieder zurückzurollen, aber es sind quasi keine Daten verloren gegangen.
Ich habe noch, also wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Thema, aber mir fällt nur gerade ein, ich habe ja mehrere Rechner, das hatte ich ja immer schon mal gesagt, und einen Rechner unter anderem, den ich relativ selten ans Netz packe. Hm. Ja, also mich würde jetzt mal interessieren, wie diese Ransom-Software verteilt wird, ja, weil hier könnte es wirklich sein, dass ich das letzte Update noch nicht gemacht habe, weil der einfach irgendwie für einen Monat nicht am Netz war, aber es muss ja irgendeinen Auslöser geben, also ich bin dann am Netz quasi und dann ist der Computer im Internet findbar, ja, weil er einfach da ist. Aber das heißt ja nicht, dass dann eben sofort sich alle draufstürzen und die Ports, der muss ja dann durch einen der offenen Ports irgendwie, also wie funktioniert das eigentlich, dass der Computer infiziert wird mit dieser Ransom-Software? Also die Hintertür ist offen, das verstehe ich, also das ist ein Problem in der, aber es muss doch irgendwas, die kann doch nicht einfach nur offen stehen und dann, verstehst du, also muss irgendwas sein, was das tut, was die Tür aufstößt.
Was ist denn für dich sozusagen, also weil du hast gerade von Port gesprochen und Port, würde ich jetzt mal behaupten, ist erstmal so ein hochgradig technischer Begriff, vielleicht. Es wäre mal interessant, was ihr da draußen dazu sagt. Versteht ihr den Begriff Port? Habt ihr das schon mal gehört und habt ihr dann Verständnis dazu? Aber sozusagen, wie ist denn dein Verständnis von einem Port? Was ist denn das?
Ist quasi ein Zugang. Das ist wie eine Tür. Da kannst du was senden oder empfangen für den Computer. Mhm. Also
Wie hat ein Computer nur eine so eine Tür oder mehrere Türen?
Er hat ganz, ganz viele solche Türen.
Wie viele? Gut, das war jetzt noch eine Fachfrage.
Ja, das ist, ich weiß zum Beispiel Port 21 und 22, ja, also SFTP und FTP.
Na, bei FTP ist es halt so, also da, das ist jetzt wieder so eine Spezialität. Da gibt es sozusagen bei FTP, also FTP ist ein File Transfer Protocol, also ein Protokoll zum Dateien übertragen, was so ein relativ arkanes Protokoll ist, was vielleicht hier und da, also ich sag mal, in meiner Filterblase nahezu gar nicht mehr eingesetzt wird, aber sicherlich noch irgendwo eingesetzt wird.
In meiner Filterblase schon.
Ja, aber. Das dachte ich mir gerade. Also da hast du sozusagen einmal ein sogenanntes aktives Protokoll, also aktives FTP und passives FTP gibt es da. Mhm. Und bei einem aktiven FTP ist es halt so, dass du eben einen Kanal hast, also eine sozusagen Datenleitung, wo Steuerbefehle übertragen werden, wo du sagst, ey, gib mir mal die Datei oder mach mal dies und mach mal jenes. Mhm. Und die zweite Leitung ist sozusagen die Datenleitung, wo dann eben wirklich die Dateien hin und her geschoben werden.
Okay.
Und deswegen brauchst du hier diese 2 Ports.
Okay.
Und dann das bei dem passiven FTP wird quasi beides auf einer Leitung übertragen, sowohl das Und ganz früher hat man quasi im Sinne der Reinheit, des reinen, besten Gedankens quasi aktives FTP gemacht und Administratoren von Firewalls immer in den Wahnsinn getrieben, weil du quasi immer zwei Ports aufmachen musst, sozusagen nach außen. Also wenn du sozusagen eine Firewall hast, die sozusagen nach sagt, hier kommt niemand rein, alles ist dicht von außen, geht das ja nicht, weil du musst sozusagen über den Datenkanal musst du auch reden können unter Umständen, oder musst halt Dateien hochladen können, je nachdem, wo du gerade bist. Da musst du halt quasi immer beide Kanäle auch entsprechend mit sozusagen in der Firewall konfigurieren,
entsperren,
dass quasi die sozusagen genau nach hinten in die anderen Sachen mit durchgeleitet werden. Und, was für mich immer so ein bisschen ein vielleicht guter Vergleich ist, ich hoffe, dass das funktioniert auch. Ich stelle mir quasi den Computer, so laienhaft gesprochen, wie ein Haus vor. Und mein Haus hat quasi, ich sage es mal, eine große Eingangstür. Und das ist sozusagen die IP-Adresse, durch die man, da kommt man quasi von außen ran. Und dann gibt es sozusagen im Haus verteilt ganz viele andere Türen, das sind sozusagen die Ports, wo ich dann sozusagen reinkomme. Das ist, wie gesagt, das, wie alle Vergleiche, hinkt auch der ein bisschen. Aber es ist so vielleicht sagen wir das Beste, was mir irgendwie eingefallen ist dazu. Und ja, jetzt, wie gesagt, bei den Ports, um diese eine Frage noch zu beantworten, gibt es also 65.536 Ports, die man theoretisch ansprechen kann. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, ja, genau. Und die Frage ist halt, wie geht so ein Port auf?
Weißt du das? Es gibt einige Ports, die sind immer offen. Die lauschen wohl, also hier, ich weiß, 443 und 80 oder so. Das sind so Standard-Ports. Sonst musst du die halt in der Firewall konfigurieren und sagen, dieser ist offen.
Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück und überlegen uns, dass vielleicht mein Rechner gar keine Firewall hat. Also sozusagen, stell dir vor, gehst jetzt von einem nackten Rechner aus, der hat keine Firewall, damit kannst du auch nichts öffnen.
Okay, dann müsste es irgendwie in der Systemkonfiguration wahrscheinlich geben, ob der Port aktiv ist oder nicht aktiv ist, würde ich jetzt denken.
Genau, aber das ist eigentlich gut, dass wir jetzt drüber gesprochen haben, weil also vielleicht geht es da draußen diversen Leuten auch, dass sie vielleicht schon mal so ein Port gehört haben.
Ich verstehe es nicht wirklich, also erklär es mir mal bitte.
Genau, und letztlich ist es immer so bei diesen Ports, dass ein Programm muss diesen Port öffnen.
Okay.
Es gibt also ein Programm, was sagt, hey, ich will jetzt hier auf Port 443 zum Beispiel lauschen und dann macht es das halt oder sagt es halt dem Betriebssystem unter anderem, ich möchte so 443 lauschen und gib mir mal die Anfragen weiter.
Okay.
Und dann wird es dann halt sozusagen, dann wird der Port erst geöffnet. Solange das, also und wenn du das Programm wieder schließt, geht der Port quasi auch wieder zu.
Okay.
Das ist sozusagen immer, wenn das Programm läuft, geht der Port an.
Und das Programm muss von meinem Rechner auslaufen. Also ich initiiere das.
Genau, du initiierst das.
Okay.
Und jetzt eben, also bei dem Port 443, da handelt es sich halt in der Regel um einen Webserver. Und der Webserver läuft dann und bietet sozusagen nach außen den Webseiten an. Und per Konvention weiß man dann halt, wenn man jetzt, also das ist jetzt noch so ein Spezialwissen, wenn man eine Seite per HTTPS aufrufen will, also wie unsere https://insecurity.radio.fm, dann geht der Browser automatisch zu dem Port 443, also der guckt sozusagen, was ist die IP-Adresse und geht dann zu dem Rechner mit der richtigen IP-Adresse und sagt, hier, ich will mal auf Port 443 Daten hin her schicken. Und dann antwortet der Webserver und sagt, ja, na dann legen wir los. So, also, wie gesagt, das ist jetzt auch alles ein bisschen vereinfacht, aber so im Wesentlichen funktioniert das. Und wenn jetzt ich beschließe, den Webserver zuzumachen, dann lauscht auf Port 443 nichts mehr, dann ist das halt zu Ende. Auf der anderen Seite kann es eben auch sein, also jetzt, wenn ich jetzt den Browser starte bei mir, dann ist es genauso, dass der Browser so einen Port aufmachen lässt und sagt hier auf Port 26.742 lausche ich und er nimmt quasi über den Port jetzt zum Beispiel eine Verbindung auf zu dem Port 443 auf unserem Webserver. Und unser Webserver schickt dann die Daten wieder zu dem Browser zurück, zu diesem einen Port. Und auch der macht quasi sozusagen einen Port auf, Aber es ist halt, also bei dem Browser ist es halt so, dass der nicht permanent offen ist, sondern quasi, dass der quasi immer für eine Anfrage oder für eine Serie von Anfragen offen
ist. Okay, also das ist quasi, wie heißt das, jetzt komme ich nicht drauf. Aber also es kann quasi, die eine Anfrage ist auf dem Port, die nächste Anfrage ist auf dem nächsten Port und so. Also das ist auch quasi, damit das schneller läuft oder stabiler läuft, falls das mal länger dauert. Also wenn du, wir hatten doch mal diese schöne Grafik, die du hattest mit denen, wenn du eine Webseite aufrufst, wie viele Anfragen da passieren und so. Und das würde dann auch auf mehreren Ports eventuell laufen. Oder ist das immer nur ein Port?
Weil
in der Webseite, also so, das weiß ich ja nun zufällig, weil ich halt in dieser Gegend arbeite, gibt es ja verschiedene Sachen, die eben verschiedene andere Sachen noch nachladen und holen sich von woanders. Also wenn du die Webseite aufrufst, kommt so quasi die Hauptseite, also die normale Seite, das Framework. Und dann in dem gibt es dann noch, okay, dann hole ich mir das hier von eBay, dann hole ich mir das von Amazon, dann hole ich mir das von da und da. Und das wird dann nachgeladen. Das könnte über andere Ports laufen.
Genau. Also sozusagen die korrekte Antwort auf deine Frage ist erstmal, es kommt darauf an. Meine Lieblingsantwort.
Ich weiß.
Also wenn man jetzt an das sozusagen ein herkömmliches HTTP denkt, also so wie das vor 10 Jahren gemacht worden ist.
Denke ich nur dran, ja.
Ja, ich weiß, du schläfst quasi ein und träumst von HTTP-Schäfchen.
Manchmal ist auch HTTPS dabei.
Aber ganz selten.
Ganz selten, ja.
Nur wenn du was Sicheres träumen willst.
Genau, wenn ich sicher bin, dass ich träume, dann ist HTTPS.
Genau. Ja, und bei dem ursprünglichen HTTP, da ist es so, dass quasi pro Connection, also pro Verbindung, pro Abruf eine Verbindung aufgemacht wird. Das heißt, wenn du jetzt eine Webseite hast und die lädt meinetwegen zwei Bilder und so ein CSS, also was so ein bisschen Styling-Information hat, dann wird erstmal die HTML-Seite abgerufen. Dann guckt der Browser durch die Seite durch und sieht, da wird ein Bild eingebunden, da wird ein Bild eingebunden und hier noch so eine CSS-Datei. Also fängt er an, wieder eine Verbindung aufzumachen.
Und das auf sind einem immer wieder Port, neue Ports.
Wieder neuen Port und wieder neuen Port. Und dann kam man mal auf die Idee, sogenanntes Pipelining zu machen. Und das, weil, also das Problem ist halt, dass so viel Overhead damit verbunden ist. Das heißt, du machst eine Verbindung auf. Das heißt, also bei einem Verbindung öffnen heißt, ich gehe zum Webserver, sage, hallo Webserver, willst du mit mir reden? Der Webserver sagt, ja, ich will mit dir reden.
Dann sagst du wieder, Protokoll ausverhandelt und so. Und
also das ist halt relativ viel, was man da hin und her redet. Und deswegen kam man dann auf die Idee, das sozusagen so Pipelining zu machen und über eine bestehende Verbindung ein paar Daten hin und her zu schicken. Und mittlerweile ist es so, dass es eine Version 2 von dem HTTP-Standard gibt, also HTTP2 auch genannt. Von dem anderen gab es eigentlich schon 3. Also es gibt eigentlich HTTP 0.9, 1.0 und 1.1. Und jetzt gibt es sozusagen 2.0, das ist so die Neuerung. Einige setzen das ein, aber nicht alle. Also ich sag mal, eine große Firma, die mit S anfängt und mit E endet.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht? Die
Segelturnse wahrscheinlich.
Genau, irgend sowas. Also die, bei der ist es meines Wissens so, dass die nach hinten raus nur HTTP 1.1 sprechen, aber die nutzen so ein wolkisches, flärisches Produkt und die sprechen dann nach vorne raus wieder HTTP 2.
Okay.
Also die machen das ein bisschen anders. Ich meine, als Endanwender sieht man das erstmal gar nicht, was für eine Version da verwendet wird.
Weil du kriegst ja nur das, was von vorne also rauskommt.
Genau, und ich meine, du gibst die URL ein und dann kriegst du halt die Webseite und dann dauert es mal länger, mal kürzer. Und also nur, wenn man sozusagen ein bisschen das technische Interesse hat und mal in die Verbindung reinguckt, dann sieht man das halt auch. Und jedenfalls bei dem HTTP 2 ist es standardmäßig so, dass wenn du sozusagen eine Verbindung zu einer Domain hast, dann werden die Daten quasi über eine Leitung hin und her geschickt.
Okay.
Also alles, was, wenn ich jetzt zum egalmodash.com gehe, werden alle sozusagen Inhalte, die jetzt davon geladen werden, auch über die Leitung geschickt.
Okay.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei ein YouTube-Video einbinden würdest, dann würde natürlich eine zweite Verbindung zu YouTube aufgebaut werden und diese Inhalte von YouTube geladen werden.
Okay, na, also quasi ein bisschen streamlined das ganze Ding.
Genau, also das soll einfach auch wirklich das beschleunigen. Und es gibt dann auch so ein paar Webseiten, die das mal ein bisschen messen, die sozusagen die verschiedenen Varianten in Vergleich setzen und es stellt sich wirklich raus, dass es ein deutlicher Geschwindigkeitsvorteil ist, das quasi alles über eine Leitung zu schicken, weil Also die meisten, also gerade sowas wie CSS und so, und es sind wirklich kleine Dateien und du, so, da ist ein riesen Overhead dabei, das Ganze dann auszuhandeln.
Ich bin ja nur auch schon ein bisschen älter und ich kann mich wirklich noch dran erinnern, wo das Internet noch in den Kinderschuhen war. Da war das ja wirklich so. Also ich kann mich dran erinnern, es hat sich so eine Seite, hat sich langsam aufgebaut. Da kam als erstes meistens die Hintergrundgrafik, dann kam das Bild, was da drin war. Also es kommt auch an natürlich, was es für eine Seite war und so, aber das war wirklich, also da konnte man sehen, was du jetzt gerade erzählt hast. Dann geht der Request los, dann holen wir uns das und so und dann wurde es langsam zusammengebaut. Das war ja auch, die Geschwindigkeit war ja noch einfach nicht da.
Genau, das stimmt. Also das war interessant. Also konnte man wirklich sehr ruhig und bedächtig zugucken, was da halt so passiert ist. Ja, ich habe jetzt gerade mal versucht, hier auf eine mir bekannte Webseite zu gehen. Mhm. Und also das sieht man in der Tat hier, also bei Megal.
Wie? Megalmodas.com.
Genau. Das, also das lädt halt immer noch. Guck mal, das ist schon krass, du lädst. Also die Seite, da hat jetzt schon
114
mal,
Requests.
Ja, 114 Anfragen quasi hat die ausgelöst, die Seite. Lädt aber immer noch. 115 sind es jetzt mittlerweile. Mhm. 120, fast 130. Also das ist, du lädst doch schon einiges. Mhm. Und das sieht man, also hier irgendwelche CSS-Dateien, die kommen von deiner Seite hier, interessanterweise zweimal dieselbe. Dann diverse andere Sachen und siehst jetzt, hier fängt es jetzt an, also jetzt lädst du von fremden Seiten irgendwas runter, zum Beispiel hier diese Schriften von Google. Mhm. Da könntest du halt zum Beispiel überlegen, ob du die nicht auf deine Seite mit drauf haust. Mhm. Und ja, also
das müsste ich mal jemanden sagen, der meine der Seite auskennt. Betreut, ja, quasi. Genau. Den wir, glaube ich, beide kennen.
Ja. Und hier dein Tanzbild zum Beispiel, das ist halt das ist vergleichsweise groß, das dauert recht lange,
das zu machen. Ja, das war nicht wirklich clever, das drauf zu machen, aber das wird auch wieder rausfliegen. Guckt es euch jetzt noch an, noch ist es da. Da gibt es ein schönes Bild mit mir, mit Tütü.
Wunderbar. Also auf jeden Fall, also zum einen sieht man erstmal bei deiner Seite, es sind 124
Anfragen
jetzt geschickt worden und es sind 20 Megabyte an Daten übertragen worden. Was ich schon sportlich finde. Mhm. Und also
ist nicht wirklich web-optimiert quasi. Mh.
Und ich gucke dann immer so, ich vergleiche das immer so mit meinen Handy-Verträgen und ich habe einen Vertrag, da habe ich 500 Megabyte an Daten. Das heißt, ich könnte deine Seite 25 mal, also knapp einmal am Tag aufrufen und dann wäre aber mein Limit völlig erschöpft quasi.
Ja, das also hier, du bist jetzt gerade auf der News-Seite. Mhm. Hier fehlt definitiv noch eine Archivfunktion. Also ich würde, das ist geplant, also nur mal für euch, dass dann nur die letzten drei Artikel da geladen werden. Und nur wenn du dann willst, kannst du quasi ins Archiv gehen und die alten dir angucken. Also dann das wird es auf jeden Fall schon mal sehr beschleunigen.
Okay. Ja, also das, da wäre halt wirklich drüber nachzudenken, ob du das entsprechend machst. Aber was ich eigentlich gucken wollte, und das sehe ich leider hier im Browser nicht, ist die Frage, ob das jetzt über HTTP 1 oder 2 oder sonst was halt geladen wird.
Ach so.
Okay. Und das habe ich jetzt erstmal so auf die Schnelle nicht gesehen. Da müsste ich wahrscheinlich hier irgendwie noch ein kleines Plugin.
Okay, installieren. Aber egal. Wir sind schon wieder von Hundertsten ins Tausendstel gekommen.
Genau.
Eigentlich war ja meine Ausgangsfrage, ob so eine Hintertür von diesem Wurm, wird es ja wahrscheinlich auch wieder gewesen sein, ne? Das hatten wir ja schon letztes Mal festgestellt, mit WannaCry war ein Wurm.
Genau. Die eigentliche Frage war, wir sind ja bei den Ports losgestartet. Also wichtig war mir nur sozusagen die Aussage, dass so ein Port wird nicht irgendwie auf magische Art und Weise geöffnet, sondern es ist halt irgendeine Software, die wird gestartet.
Mhm. Und dahinter. Und die kommt vom Computer.
Genau. Und die läuft halt und die wartet dann sozusagen auf Anfragen und du kannst dann quasi letztlich über diesen offenen Port mit der Software reden und kannst dir sozusagen Anfragen hinschicken. Und da ist es jetzt eben so, dass du der entweder eine richtige Anfrage, also so eine, die sie erwartet, hinschickst und dann wird sie in erwarteter Art und Weise irgendwie reagieren. Oder du schickst eben eine Anfrage hin, die sie nicht erwartet und mit der im schlimmsten Fall die Software nicht umgehen kann und dann wird sie halt abstürzen oder wird irgendwas anderes dann halt entsprechend passieren. Und das ist das dann der Punkt, wo dann eben Leute das gerne ausnutzen und dann die Software vielleicht zum Abstürzen bringen. Oder im schlimmsten Fall kann man der Software sagen, ey, pass mal auf, ich schicke dir jetzt mal sozusagen einen Dateipfad und den zeigst du mir mal an oder den führst du aus mit irgendwelchen Argumenten. Und dann könnte ich sagen, okay, führ mal aus, lade die Datei XY von deren der Quelle runter und führ die auf dem Rechner aus. Das ist sozusagen dann das Schlimmste, was passieren kann, weil dann kann ich sagen, auf meiner Webseite liegt irgendwie eine ausführbare Datei, was irgendwie ein Mega-Virus ist. Und dann sage ich der Software, lade die Datei runter und führe die aus und führe quasi diesen Virus dann auf dem Rechner aus. Und dann habe ich den eventuell übernommen. Und dann kommt nämlich dieser zweite Schritt, also wenn ich irgendwie was in der Art schaffe, dann kann ich dann eben eine sogenannte Backdoor installieren. Das heißt sozusagen, ich bringe diese Software dazu, meine Software erstmal auszuführen und sozusagen nochmal vielleicht einen weiteren Port zu öffnen. Also nochmal eine Software zu starten, die noch einen Port öffnet oder die irgendwas anderes macht. Und über den Port kann ich jetzt mit der reden und kann dieser Software halt Befehle schicken.
Aber das ist ja genau, das ist ja das, was, also für mich ist es noch nicht ganz beantwortet. Es geht ja trotzdem.
Ich habe auch eine ganz bekannte Antwort.
Also es geht ja immer von meinem Computer aus. Also ich muss das starten. Ja.
Na, du musst jetzt sozusagen initial irgendeine Software starten. Also zum Beispiel diesen Webserver, was wir vorhin als Beispiel hatten.
Ich muss also auf irgendeine Webseite gehen.
Naja, das wird dann schwieriger. Also wenn du auf eine Webseite gehst, dann funktioniert sozusagen dieser Angriffsweg anders.
Aber genau, also, das will ich. Ich will jetzt wissen, wie ich angegriffen werden kann mit diesem mit diesem Wurm.
Also jetzt wenn wir jetzt wieder zurück zu Petya gehen, zu diesem Wurm, also zu dieser Schadsoftware, die du angesprochen hast, da ist es eigentlich ganz anders.
Ah ja. Sehr gut, gut, dass wir so lange drüber geredet haben, nur was ganz anderes.
Okay. Ich denke, also ich fand das schon wichtig, dass
man. Ja, es ist nicht dumm, also es ist ja nicht, wir werden jetzt nicht dümmer davon, was wir jetzt gelernt haben.
Genau.
Es ist halt, ich habe halt, genau. Nur noch ganz kurz, mein Ausgangspunkt war ja gewesen, ich update meinen einen Rechner sehr selten. Also kann es sein, dass diese Hintertür noch offen ist. Und wenn ich den dann einlogge, wie kann es, also ins Internet, dass ich den anschließe ans Internet, ich habe ja keinen WLAN zu Hause, wie kann diese Hintertür benutzt werden? Also Petya, wie kann der auf meinen Rechner kommen?
Also bei Petya im konkreten Fall, und das betrifft aber jetzt eben auch nur diese eine Petya, Schadsoftware, das kann halt bei Android anders sein, ist es so, dass ein netter Mensch, den du kennst oder vielleicht auch nicht kennst, dir eine Mail schreibt und sagt, hey, lieber Tobias, ich habe hier irgendwie eine Bewerbung und ich möchte gern bei dir arbeiten. Und im Anhang sind ein paar PDF-Dateien und so weiter. Und dann klickst du die an und dann
beginnt das Spaß. Okay, also da geht das los. Also das ist eine Phishing-Attacke quasi.
Ja, nee, Phishing ist noch was anderes. Es ist halt wirklich so
eine. Also es ist wirklich, der hat eine Adresse, die ich kenne, quasi.
Der kann eine Adresse haben, die du kennst, das muss nicht sein. Okay. Aber kann auch irgendwie eine andere
Bewerbung sein. Und da ist diese aktive Sache, wo ich dann draufklicke und da passiert das dann.
Genau, und dann hast du dann Spaß.
Sehr schön.
Und hier ist eigentlich, also bei der Petya ist eine Sache interessant, die vielleicht dem einen oder anderen helfen könnte, wenn sie befallen sind, weil was ich jetzt gelesen habe, also ich meine, das ist alles noch recht frisch und da muss ich auch erst ein bisschen Staub legen, aber soweit, was ich gelesen habe im Laufe des Tages, ist es so, dass diese Ransomware die Dateien nicht sofort verschlüsselt, sondern die erst bei einem Reboot verschlüsselt.
Okay.
Das heißt, wenn ihr sozusagen da befallen seid von der Software, ist es ganz wichtig, den Rechner nicht mehr neu zu booten, sondern einfach den auszuschalten und den auszulassen.
Okay.
Und jetzt kann man sagen, okay, was nützt mir ein Außerrechner? Nee, aber es ist einfach so, dass das, was man hier machen kann, ist, man nimmt eine sogenannte Live-CD. Also es gibt Betriebssysteme, die laufen von CD aus oder halt auch von einem USB-Stick.
USB-Stick, genau.
Oder irgendwas anderes. Und das steckt man halt also das in den Rechner rein, also entweder CD oder Stick. Und startet von diesem Speichermedium aus. Und fährt den Rechner hoch und dann hat man Zugriff also auf alle Dateien, die noch unverschlüsselt auf der Platte liegen. Und das heißt, da kann man dann in Ruhe erstmal runterkopieren, hat die alle da. Und dann muss man halt eben trotzdem in den sauren Apfel beißen und dann das System neu installieren und die Dateien wieder zurückspielen. Aber immerhin ist es auch hier so, dass solange man einfach den Rechner wieder neu startet, ist noch nichts verloren, sondern man kann einfach da so die Dateien zurückgewinnen. Das ist halt hier auch eine Spezialität.
Okay, gut. Okay.
Und gut. Insofern, also auch wenn du jetzt deinen Rechner jetzt nimmst und ans Netz steckst, wird zunächst erstmal mit dem Rechner gar nichts passieren, sondern du kannst in Ruhe deine Updates runterladen, spielst die ein und dann stöpselst du ihn wieder ab. Und dann zumindest Petya
kann dir erstmal nichts anhaben. Ich müsste ja irgendwie aktiv eine Mail bekommen, die ich klicke, und auf dem Rechner empfange ich keine Mail. Also ich gehe manchmal in mein Postfach, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, einen Aktivierungscode suche von irgendwas für eine Software, die ich mir mal gekauft habe oder so. Aber ich mache da, also ich benutze den nicht als meinen normalen Rechner, um eben Mails zu lesen oder irgendwas. Also bin ich relativ sicher, das wollte ich jetzt eigentlich wissen.
Genau, also ich denke hier, was die derzeitigen Verbreitungswege von Petya betrifft, bist du außen vor. Kannst du dich schmunzeln zurücklehnen und sagen.
Ja, also ich bin ja, also da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, ich bin ja so der Ansicht, dass ich, solange ich mich auf Webseiten bewege, die ich kenne und weiß, ich weiß, es ist nicht hundertprozentig, weil man kann mir das ja auch vorgaukeln, dass ich auf dieser Webseite bin, bin ich relativ sicher. Also ich habe so meinen kleinen Kreis an Webseiten, die ich aufrufe, und ja.
Ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen und ich hatte da schon ein paar Worte drüber verloren. Was sozusagen aus aktuellem Anlass kann ich da nochmal was nachlegen. Also ich hatte jetzt in den letzten Wochen so ein paar Veranstaltungen mit dem LKA Thüringen, wo wir halt hier mit Wirtschaftsunternehmen gesprochen haben und sozusagen ein bisschen über die Risiken im Internet geredet haben und so weiter. Und der Vertreter des LKA hat halt auch das war einer seiner Aufhänger, dass er gesagt hat, naja, viele nehmen da an, dass wenn man jetzt auf irgendwelche schattischen Webseiten geht oder auf Pornoseiten geht, dass man dann eben so Schadsoftware einfängt. Und nach seiner Darstellung war es so, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass also insbesondere Pornoseiten eher sicherer sind. Also das Risiko ist dort eher geringer.
Das muss man meiner Frau erklären.
Ja. Und es eher sozusagen andere Seiten sind, die hier risikobehaftet sind.
Okay, wahrscheinlich auch, weil gerade bei denen denkt jeder, dass man da aufpassen muss, und dann eben, keine Ahnung, so YouTube oder so, wo du sonst hingehst, wenn du da irgendwas einbasteln kannst, aber da wäre mal interessant zu wissen, wie viel Mühe sich da Google gibt, das reinzuhalten quasi. Also ich höre das immer noch mal hier auf dem App Store oder so, dass da irgendwie wieder eine App da war, die total, also auch nur Mist war oder Schadsoftware oder so oder iTunes. Aber da ich mir so gut wie nie irgendwie eine App runterlade, interessiert mich das eigentlich auch nicht so sehr.
Na, ich denke, hier muss man erst wieder unterscheiden. Also wir sind ja jetzt ausgegangen von Webseiten. Und also was man bei Webseiten als Problem haben kann, ist das sogenannte Malvertising. Also das ist so ein Kofferwort.
Advertising.
Genau, Malware und Advertising. Das heißt, dass man auf eine Webseite geht und sich freut, dass man da so schöne Werbung angezeigt bekommt.
Und das ist ja der Grund, warum du auf eine Webseite gehst.
Ja, genau. Was interessiert mich der Inhalt, weißt du, von irgendwelchen Seiten? Ich gehe immer nur, weißt du, ich mache auch beim Fernsehen, wenn ich Fernsehen gucke, gucke ich mir quasi nur die Werbeblöcke an, ich schalte so lange durch, bis Werbung kommt, dann gucke ich die an und
dann
schalte
ich weiter. Bei mir sind die Pullerpausen immer ziemlich lang, weil ich ja quasi immer nur die Werbeblöcke habe, die ich mir angucke.
Ja, deswegen schalte ich immer schnell weiter, weißt du, weil das ist,
so machst du das.
Okay. Findest relativ schnell wieder neue Werbung und dann kann man das angucken.
Sehr schön, ja, nee, das ist gut.
Ja, und höchstens, also wenn es dann mal irgendwie, wenn ich mal nichts finde, dann mache ich mal eine Pause und dann komme ich wieder und gucke weiter Werbung an.
Sehr gut.
Eigentlich hätte ich gerne einen Sender, der nur Werbung zeigt.
Gibt's doch hier diesen Verkaufskanal QVC oder so?
Ich will mehr Werbung.
Ach so, du willst mehr Werbung.
Also das ist ja quasi nur Verkaufswerbung. Also
ach so. Du willst
bin mehr. Quasi so ein angefixt von
Junkie.
Werbung.
Du bist
genau,
ein Junkie.
Ja, egal. Genau, wenn man jetzt sozusagen auf Webseiten geht und dort Werbung angezeigt wird, ist es halt so, dass die Werbeanbieter, also sozusagen die Werbung an die Webseitenbetreiber am Ende verkaufen, zwar zum einen zusichern, dass die das prüfen, aber sie können es nie hundertprozentig zusichern. Und so ist es halt in der Vergangenheit schon gewesen, dass sozusagen über diesen Weg, dass da Werbung angezeigt wird, gleichzeitig Schadsoftware auf den Rechner übertragen wird.
Okay.
Und das ist aus verschiedenen Sichtweisen raus auch interessant. Weil du hier auch wiederum so ein bisschen sozusagen Verkaufsoptimierung betreiben kannst als Schadsoftwarehersteller, würde ich mal sagen.
Okay.
Weil
sollten wir diese Tipps wirklich geben?
Na, ich meine, es ist doch letztlich einfach eine einfache und logische Überlegung. Du musst dir mal sozusagen die Screens angucken und du kannst relativ genau bestimmen, welche Gruppen sozusagen Werbung angezeigt bekommen sollten oder welche Gruppen welche Werbung angezeigt werden. Und das kannst du halt runterbrechen bis auf, was die Leute zum Frühstück essen und in welcher Lebensphase sie sich befinden, ob sie gerade ein Kind gekriegt haben, ob sie in Scheidung liegen, ob sie schwanger sind und so weiter und so weiter. Und das heißt, jetzt muss man halt sozusagen am Anfang ein bisschen Aufwand reinstecken und überlegen, welche Leute sind A, vielleicht zahlungskräftig und welche Leute tendieren dazu, das auch schnell zu bezahlen. Und dann suche ich mir sozusagen darauf, also aus diesem großen Wust der Leute genau die auch raus, denen ich halt vielleicht eine Ransomware schicke, die vielleicht 2.000, 3.000 oder 4.000 Euro haben will. Okay. Und wo ich weiß, okay, die haben vielleicht genug Geld, das zu bezahlen. Oder
also quasi maßgeschneiderte Angriffe quasi.
Und so kann ich das sozusagen den Income-Stream optimieren.
Okay.
Und das ist durchaus eine interessante Sache. Und es ist ja auch so, das sieht man jetzt schon bei den Ransomware-Leuten, dass es hin und wieder sich da Leute hingewandt haben, die wirklich in echt Notlagen waren, die gesagt haben, also vielleicht wir sind eine Schule, können uns das nicht leisten oder wir sind halt irgendwie Hartz-IV-Empfänger oder wir haben kein Geld. Und dann haben einige von diesen Ransomware-Leuten dann den Key einfach, also diesen Schlüssel zur Entschlüsselung geschickt, ohne dass sie Geld dafür haben wollten. Ich vermute aber sozusagen, wenn das sich jetzt sozusagen rumspricht und es eine Masche wird, geht die Tür natürlich auch irgendwann zu. Also das wird nur noch eine beschränkte Zeit funktionieren, glaube ich.
Okay. Also das klingt jetzt wie eine richtige Industrie, eine Ransomware-Industrie quasi. Und wir hören jetzt hier nur von den Eisbergspitzen quasi. So klingt das jetzt für mich.
Also grundsätzlich ist das Herstellen von Schadsoftware schon eine Industrie. Also ich denke, das haben diverse Presseveröffentlichungen in den letzten Jahren gezeigt. Dass es also wirklich auch Berichte von Aussteigern gibt, die genauso wie andere in der Softwarefirma arbeiten. Und diese Softwarefirma hat halt keine E-Commerce-Software oder keine Steuerungssoftware.
In gewisser Weise schon E-Commerce.
nee, aber die schreiben halt sozusagen maßgeschneidert Viren. Also es gibt Firmen, die einfach sozusagen mit sozusagen im Auftrag von anderen Viren schreiben. Und die testen und die dann ausliefern. Und das ist halt, und dafür kriegen die Programmierer halt Geld, kriegen die Firmen Geld. Und die sind halt sozusagen Teil wirklich einer sozusagen ganzen Wertschöpfungskette von Schadsoftware-Leuten. Und andere sozusagen versuchen Rechner zu kapern und vermieten dann die Rechner, um andere wieder anzugreifen. Und also das ist halt schon
gut durchorganisiert. Das ist das ja, was ich gesagt habe. Also dann sehen wir quasi immer nur, wenn jetzt hier WannaCry und jetzt der letzte Petya, dann ist das quasi wirklich nur, wenn ein großer Angriff ist. Also offensichtlich gibt es dann viele kleine Angriffe und so wie du jetzt erklärt hast, wahrscheinlich auch sehr maßgeschneiderte Angriffe. Gut zu wissen.
Also es gab in den letzten Wochen mal so eine Aufstellung von F-Secure, was so ein finnischer Antivirenhersteller ist. Und die haben so einen...
Bis es finnisch, but not the end.
Richtig.
Entschuldigung.
Und die haben so eine Zeitleiste gemacht gehabt von den diversen Schadsoftware-Varianten. Muss ich später mal suchen und dann vielleicht verlinken. Da war auch ziemlich klar zu sehen, dass es natürlich recht viele und umfassende Varianten gibt. Also gerade es gibt diese Locky-Variante, die recht bekannt geworden ist. Das ist aus dem letzten Jahr, so ein Ransomware-Trojaner. Und es gab eine Variante, an die ich mich jetzt gerade nicht erinnere, die auch ziemlich bekannt gewesen ist, die dann unglaublich viele Abwandlungen auch hatte.
Diese Heartbleed oder?
Nee, die irgendwelche Locker, Krypto-Locker und irgendwas Locker und nochmal Locker und so weiter. Da gibt's eine ganze Variante von diesen ganzen Locker-Geschichten. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch, aber es gibt einige, die wirklich da eine große Bandbreite haben von Varianten und Untervarianten und so weiter. Finde ich jetzt auf die Stelle, ne? Aber ja, also auch der Kryptologger, genau, das sehe ich gerade hier. Das ist, der ist halt auch interessant, den mal genauer ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, weil sozusagen sich die da ein bisschen Gedanken gemacht haben über den Angriffsweg. Also, ja. Also die ganze Ransomware-Geschichte ist halt auf einem steigenden Ast quasi und
schön.
Da kann man halt viel Geld halt auch machen. Und das, ich denke auch, da ist sozusagen das, die Spitze des Eisberges vielleicht auch gar nicht erreicht, weil man denke nur in die Zukunft, in deine goldene Zukunft sozusagen, die du dir immer erträumst, wenn du mit dem selbstfahrenden Auto durch Jena gondelst, weil ich meine...
Es gondelt mit mir.
Es gondelt mit dir, genau. Du sitzt quasi...
Ich sitze einfach nur da.
Du bist quasi nicht mehr wie jetzt der Gondoliere, der das steuert, sondern du sitzt in der Gondel und lässt dich gondeln
von
dem Auto, was die Gondoliere dann in dem Fall ist.
Mir fällt jetzt kein dummes Wort ein.
Du gondolierst quasi...
Genau, meine Kondolenzen.
Genau. Nein, jedenfalls, also jetzt kann man sich natürlich auch dort überlegen, das Auto wird mit Software betrieben und Software hat halt Probleme und ich fand das mal erschreckend, dass ich glaube, ich weiß nicht, ob es BMW oder Mercedes waren, die mal ganz stolz berichtet haben, dass sie irgendwie mehr als 100 Millionen Zeilen Quellcode in ihrem Auto verbaut haben.
Ach du Schande.
Und der Linux-Kernel ist sowas bei 40 bis 50 Millionen Zeilen Code und Windows müsste jetzt so an die 100 Millionen rankommen. Aber ich sag mal, wenn man sozusagen seine Erfahrung von Windows mal hochrechnet auf das von einem Auto.
Da gibt es doch auch so, alle 1000 Zeilen ist ein Fehler oder so. Also du kannst
ja,
quasi schon,
ja, genau.
Das kann einfach nicht sein, dass das alles funktioniert.
Genau, also und schon das, also diese, es gibt so verschiedene, eben das, was du auch sagst, alle 10.000 Zeilen Code gibt es so und so viele Fehler. Mhm. Und das ist halt wieder ein bisschen abhängig von der Software, die du halt gerade betrachtest.
Also, und der Komplexität. Komplexität. Danke.
Ja, und ich sag mal so, solche einfachen Maßzahlen kannst du dann halt mal auf dieses Auto hochrechnen und dann eigentlich weiß man, man will nicht mehr Auto fahren. Also nicht so ein Auto zumindest. Weil, ich sag mal, das ist ja so, jetzt kann man sich vielleicht überlegen, okay, wenn das jetzt sozusagen eine geprüfte Software wäre mit bewiesenem Quellcode, dass der sozusagen in einer gewissen Arbeitsumgebung auch sicher ist, was jetzt bei Raumschiff und Flugzeugen eine Zeit lang gemacht worden ist, dann ist das vielleicht was anderes. Aber das geht halt bei Autos, glaube ich, schon prinzipiell nicht, weil du eben nicht mehr sozusagen diesen Einsatzzweck vorhersehen kannst. Also du weißt zwar, okay, es fährt meinetwegen auf einer Straße, aber du kennst schon gar nicht mehr die Beschaffenheit von Straßen. Weißt du? Also sind die Straßen mit weißen Streifen angemalt, mit gelben, blauen, grünen? Ist die Straße asphaltiert? Ist sie mit Pflasterstein? Ist es ein Feldweg? Fährst du durch eine Wüste und so weiter. Also es ist schon so, wenn du an die Straßenbeschaffenheit denkst, wird das recht komplex.
Ich verstehe.
Und das heißt, dass sozusagen in Software zu modellieren und dann zu beweisen, dass das in allen sozusagen
Lebenslagen
funktioniert. Sicher funktioniert, ohne Störung, beziehungsweise dass du einen definierten Abbruchbedingungen dann hast. Das also halte ich für ausgeschlossen, aber ich bin auch kein Experte. Mögen mich Leute, also sozusagen die Experten in Automobilentwicklung da korrigieren. Na, jedenfalls ist sozusagen, also wenn ich es dann höre, 100 Millionen Zeilen Quellcode, dann
ist es wird mir eher, ganz schwindelig. Eher schlecht als gut.
Und also dann versuche ich mir lieber so einen Handbestand an Trabanten zu kaufen, also an DDR-Autos.
Wo du noch selber was reparieren kannst.
Ja, genau. Ja, jedenfalls ist es dann halt bei den Autos natürlich so. Eben da, wie gesagt, man muss annehmen, dass die Schwachstellen haben, egal was sie für ein Hersteller ist. Und dann hat man vielleicht so eine Schwachstelle, so eine Ransomware-Schwachstelle und dann steht halt dann auf deinem Display, ja, hallo,
zahlen wir doch mal so. Wir sind jetzt hier in der Wüste, Sie zahlen jetzt oder wir fahren nicht weiter.
Genau, also im einfachsten Fall kann man sich so ein Szenario ausdenken, dass du einfach sagst, dass es gesperrt ist und das sagt dir, zahl mal Kohle und dann kriegst du den Schlüssel wieder und dann kannst du weiterfahren und dann wird es auch so sein, du zahlst halt dem paar Euro Bitcoin oder was auch immer und dann entsperrt er das Auto und fährt weiter. Im schlimmsten Fall kriegst du aber die Sicherheitslücke nicht gepatcht. Das heißt, jeden Früh musst du erstmal mit einem Bündel Geldschein ins Auto einsteigen. Oder, ich meine, man kann sich dann natürlich viele Spielarten ausdenken, dass du einfach einen Motor startet und sagt, hier, irgendwann, wenn sozusagen der Motor leer getuckert ist, also vorausgesetzt ist es noch irgendwie ein Automotor oder sowas, da irgendwann ist der Tank alle und dann hast du noch andere Probleme. Dann hast du nicht musst du nicht noch das Auto entschlüsseln, sondern, also, wie gesagt, man kann sich schon viele Spielarten einfallen lassen. Also, wo man eben auch sozusagen jetzt andere Gegenstände befällt und dann...
Du willst eigentlich nur sagen, also theoretisch kann man auch eine Kaffeemaschine kapern oder so. Also du kannst, ja, dann später ist ja hier
Alexa.
Internet of Things.
Ne? Genau.
Also hier siehst du, Alexa ist noch ein gutes Beispiel. Also da gibt es ja auch noch Google Echo oder was ist das? Ist das Amazon Echo?
Ja, das ist Amazon, das Alexa-Ding ist das.
Alexa ist...
es gibt von Google auch so ein...
Es gibt mehrere Anbieter, die das schon machen. Also das finde ich eigentlich eher gefährlicher, weil das sind ja Sachen, die lauschen aktiv mit. Also wenn das gekapert wird, kriegst du das ja gar nicht unbedingt mit, wenn dann noch jemand mitlauscht. Also du hängst dir quasi oder du stellst dir selber eine Spionage Vorrichtung in dein Wohnzimmer.
Genau. Also und das finde ich persönlich auch immer unverständlich.
Also ich kann das auch überhaupt nicht verstehen.
Ich habe das jetzt, also es gab ja vor längerer Zeit, also im März war das, diesen Jenaton, den Hackathon in Jena. Und da haben halt Leute auch was für dieses Alexa-Teil, also dieses Amazon Echo-Ding da programmiert. Und ich kann mir es dann auch nicht verkneifen, dann nochmal zu sagen, dass ich das also völlig unverständlich finde, dass ich Leute, also das Teil oder auch andere Teile in die Wohnung stellen, was potenziell einfach mal da alles mitschneidet. Ich meine, hier hast du immer noch sozusagen vielleicht den Vorteil, dass du brauchst bei diesem Alexa das Schlüsselwort, eben sowas wie Echo oder Alexa oder sowas, wo das dann anspringt, also was nie immer mit wird. Aber so das andere Gegenbeispiel sind diese Samsung-Fernsehgeräte oder ein bis oder zwei Modelle. Oder
okay, Google.
Ja, genau. Nee, es gab diese Fernsehgeräte.
Genau, da wollte ich jetzt gerade noch drauf eingehen. Also, wo es diesen Aufschrei gab, weil die mitgehört haben. Und jetzt ist es genau, jetzt gibt es Geräte, die genau das machen und die sind jetzt willkommen quasi. Also wie schnell sich das wandelt, die Geschichte. Damals gab es einen Aufschrei.
Und jetzt
keinen mehr. Jetzt schreien sie Alexa an.
Genau, und vielleicht sind dann die Angreifer auch so, dass sie dich zurück anschreien.
Ich sage lieber nichts.
Ich werde das dann noch ein bisschen hochregeln, damit man das besser versteht. Okay. Ich glaube, das war jetzt irgendwie schwer.
Schreit das raus.
Ja.
Genau, okay, also, wir sind mal wieder ein bisschen abgedriftet, aber ich glaube auch nicht so schlimm. Gut, also meine Frage ist beantwortet. Danke. Also ich bin relativ sicher mit meinem einen Computer, der selten ins Netz geht.
Punkt. Richtig. Genau, also das auf jeden Fall. Und wie gesagt, solange du da nicht auf irgendwelche Mail-Anhänge klickst oder irgendwas runterlädst, dürfte das jetzt für dich jetzt unproblematisch sein.
Ich merke da, dass ich da auch schon ein bisschen paranoide werde. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen hatte ich bei Thomann, also das ist ein großer Musikinstrumente-Versand, mal eine Anfrage gestellt, weil ich irgendwas gesucht habe, was ich nicht gefunden habe auf der Webseite. Und die haben mir zurückgeschrieben, dann ein paar Wochen später. Und ich habe die Mail noch nicht aufgemacht, weil da ein PDF-Anhang dran ist. Und da steht nur in der Mail, ihre Frage wird im Anhang beantwortet. Also ich weiß immer noch nicht die Antwort meiner Frage, weil ich das Ding noch nicht aufgemacht habe, weil ich nicht ganz sicher bin, ob das wirklich die... Also ich bin relativ sicher, dass es von denen kommt, aber ich habe es einfach nicht, weil ich so quasi... PDF-Anhang und so, warum können die das nicht in die Mail schreiben, und so, also warum müssen die das so umständlich machen, das kann eventuell nicht mit rechten Dingen zugehen.
Ja, was ich beobachte, dass die Firmen halt meistens irgendwie so eine Customer Relationship Management Software oder irgend sowas haben, also irgendeine Software, wo quasi deine Anfrage automatisiert drin landet und dann wird die quasi in dem System weiter beantwortet und durchgereicht. Also die geben das an Bearbeiter X oder Y und der schreibt dann quasi eine Antwort meinetwegen in Word, weil er Word halt kennt, und exportiert das automatisch in PDF und schickt das dann an das Sekretariat und sagt, hier ist die Antwort drin, schickt das mal weiter. Und dann landet es halt wieder dort und die schicken dann eben sozusagen das, machen das wieder und schicken das dir zu. Also ich würde es auch als wesentlich einfacher und angenehmer empfinden, das als Text zu bekommen. Und ich meine jetzt...
Das klingt für mich eigentlich viel komplizierter, was du sagst. Also verständlich, wenn man das so sich aufdröselt, aber an sich ziemlich bescheuert.
Papierloses Büro zum einen. Und zum anderen ist es halt auch so, dass das durchaus natürlich für dich als Kunde auch Vorteile haben kann. Weil, ich meine, vielleicht hast du jetzt eine Frage zu einem Mikro gehabt und dann kann das vielleicht der Mikroexperte beantworten. Und andere Leute sind halt Kopfhörer-Experten und die können das da beantworten. Und die sozusagen die Stelle, wo es ankommt, das sind ja in der Regel Leute, die jetzt keinen spezifischen Fachwissen zu diesem Thema haben.
Ich verstehe schon, ja, also ich verstehe. verstehe das schon, aber trotzdem könnte es doch im Klartext in der Mail drin stehen.
Ja, natürlich.
Trotz alledem, ja. Also man kann, jeder hat schon mal eine Mail weitergeleitet mit dem Text nur. Also es ist möglich.
Ja, natürlich. Aber nicht alles, was möglich ist, wird halt auch gemacht. Ja.
Okay.
Okay, haben wir das Thema Ransomware jetzt abschließend behandelt?
Ich meine, wir haben abschließend glaube ich nicht. Das wird immer mal wieder hochkochen. Aber also es ist erschreckend, dass es eine richtige Industrie dahinter ist und dass wir wirklich wahrscheinlich nur die spitzeste Spitze des Eisbergs jetzt hören. Also was jetzt WannaCry war und jetzt dieses letzte Petya.
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass in der Presse landen immer die Fälle, die irgendwie spektakulär sind oder interessant sind. Also es gab ja diese, bei letzter Sendung hatten wir ja über WannaCry gemacht, was auch diese Ransomware war, die eben ein bisschen anders funktioniert hat. Und da gibt es in der Tat ja einen Vorläufer, ich weiß nicht, ob wir das in der Sendung erwähnt hatten, der sozusagen genau dieselbe Schwachstelle ausgenutzt hat wie diese WannaCry-Software, die nur keine Ransomware war, sondern die den Rechner umfunktioniert hat, um elektronisches Geld zu produzieren.
Ach ja, ja, genau. Bitcoin Mining.
Und also Edelkasser hieß diese Software. Und jetzt kannst du mal so versuchen, ein bisschen zu googeln. Und ich würde mal behaupten, außer in der Fachpresse wirst du darüber kaum Artikel finden. Wobei die Experten der Meinung sind, dass dieser Edelkasser wesentlich weiter verbreitet gewesen ist als diese WannaCry-Software. Also sozusagen der Schaden, den die Software angerichtet hat, war vermutlich eher größer als bei dem anderen. Und dennoch spielt er in der Presse kaum eine Rolle.
Weniger. Weil er ja auch nicht so der hat den Schaden, den der User hatte, ist, dass sein Rechner langsamer wurde.
Genau.
Das ist aber nicht so signifikant, wie wenn alles verschlüsselt ist. Also deswegen ist es wahrscheinlich nicht so aufgefallen. Also weißt du, ich kenne mich ja da selber, dann sagst du, oh, jetzt haben wir hier langsames Internet oder irgendwas oder keine Ahnung, oder lädt irgendwas im Hintergrund und da ist es schon mal langsam. Also ich merke das eben bei mir auch, wenn ich irgendwas in die Dropbox hochlade oder runterlade oder irgendwie, also wenn ich ein neues Video oder so, was groß ist, ne, also dann wird alles langsamer und so stelle ich mir das eben vor, dass dann eben einfach mal...
Oh, vielleicht brauchst du eine schnellere Leitung.
Wahrscheinlich. Glasfaser.
Mindestens. Direktlink zu Dropbox. Na, weißt du eigentlich, wie Amazon das macht? Hast du es gelesen?
Was macht Amazon?
Es gab vor kurzem mal so einen Artikel, wie Amazon File-Sharing in ihren Rechenzentren machen.
Nee, weiß ich nicht.
Die haben Lastwagen voller Festplatten und karren die von Rechenzentrum zu Rechenzentrum.
Das ist jetzt nicht dein Ernst,
oder? Doch. Aber das ist aber auch schon längere Erkenntnis, eine bekannte Erkenntnis. Die Datenübertragungsrate ist so wesentlich höher, wie wenn du es über das Netzwerk machst.
Okay.
Also wenn die halt große Daten übertragen. Und das,
okay. Also wir reden hier von Terabyte und
so Kram. Genau.
Okay.
Und das ist auch generell so, wenn jetzt Firmen sich entscheiden, in die Cloud zu gehen, weißt du, seit vielen Jahren modern, in der Cloud zu sein. Und
seit 10 Jahren ist es modern.
Ja, genau. Und ich meine, es gibt aber immer noch Firmen, die noch nicht in der Cloud sind und die aber halt meinetwegen irgendwie wirklich terabyteweise Produktionsdaten haben, bei denen ist es halt auch nicht so, dass die sich jetzt an die Cloud anstöpseln und das hochladen, sondern da wird halt auch sozusagen einmal ein Abzug gemacht, wird in das Rechenzentrum übertragen, dort aufgespielt und dann gibt es sozusagen einen Stand, und der wird dann halt nur noch abgeglichen und dann ist man in der Cloud sozusagen. Also, und genauso macht, ich meine, nicht nur Amazon, sondern alle anderen großen Anbieter, die nutzen halt sozusagen dann so einen Verteilweg, der außerhalb des Internets liegt.
Weil hat ja auch ein bisschen eine Sicherheitskomponente fast. Also wenn es dann einmal in der Cloud ist, ist es dann nicht mehr so sicher. Aber solange es nicht in der Cloud ist, ist es eigentlich fast sicherer, das so zu verschicken, weil es kann wegkommen, es kann zerstört werden. Aber es ist quasi ein kleinerer Weg. Wenn es im Internet ist, ist quasi viel angreifbarer, weil einfach viel mehr Angriffsfläche da ist.
Na, aber stell dir vor, jemand hält einen Lastwagen an mit den mehreren Terabyte an Daten und nimmt die Festplatten mit. Dann sind alle weg.
Ja, natürlich, aber das ist ja die echte Welt quasi. Ne? Und so, und das muss dann, wenn jetzt so ein pickliger Halbstarker, der, weißt du, der noch keinen Moped-Führerschein hat, für den ist es schwieriger, so einen LKW anzuhalten und den zu klauen, als wenn das alles im Netz ist und er quasi das so klauen kann. Verstehst du? Und er müsste wissen, wo der, was da wann ist. Also da muss er schon ein bisschen mehr drauf haben. Mhm. Wieso?
Ja, na, es ist, ich meine, letztlich glaube ich, dass das hier, also sagen wir mal, meine Hoffnung ist, dass so Anbieter wie Amazon sozusagen auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen haben. Ja,
die werden da sicherlich noch dass, ein Sicherheitsteam mit dazu schicken und so.
Dass in beiden Fällen sozusagen ein Script-Kitty keine Chancen hat. Mhm. Also das ist jetzt meine Hoffnung, dass das zumindest so große Anbieter wie Amazon das einfach mal machen. Das heißt, wenn, brauchst du halt einen gezielten Angreifer, also jemanden, der wirklich sozusagen da genau an bestimmte Datensätze ran will. Mhm. Und letztlich ist es dann, also die Leute suchen sich dann halt auch den besten Weg. Weißt du? Und wenn es für die besser ist, sozusagen einen Lastwagen zu kapern, dann machen sie es halt das. Ich würde jetzt erwarten, weiß ich aber nicht, dass die Festplatten halt verschlüsselt sind und dass im schlimmsten Fall halt die Festplatten weg sind, aber die halt sozusagen von Angreifern
nicht anfangen können.
Nee, entschlüsselt werden können. Also das wäre jetzt sozusagen meine große Hoffnung, dass das passiert. Und auf der anderen Seite sozusagen, wenn jetzt ein Angreifer da das Rechenzentrum angreift, wo die Daten liegen, muss es hier mehrere sozusagen Stufen geben. Also zum einen musst du halt sozusagen gewisse technische Vorkehrungen treffen, aber auf der anderen Seite sollte es auch so Monitoring-Maßnahmen geben, dass wenn jemand jetzt anfängt, ungewöhnlich große Datenmengen runterzuladen, dass auch dann nochmal sozusagen so Prüfmechanismen in Start kommen. Das heißt, dass so vielleicht ein Angreifer es schafft, am Ende Zugriff zu erlangen, aber zumindest, dass dann irgendwann abfällt, aha, hier macht irgendjemand was Komisches und dass man eben sozusagen im Ansatz dann nochmal das was abdrehen kann. Also da gibt es ja verschiedene Ideen.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, ich arbeite ja auch für eine größere Firma. Mhm. Und da ist ja wichtig, dass die Leute der Firma vertrauen, ja, eben gerade wenn sowas cloud-basiert ist. Und da sind schon enorme Sicherheitsvorkehrungen da.
Okay. Bewaffnete Wärter an den Gängen.
Kein Kommentar. Darf mich dazu nicht äußern.
Okay, du hast ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben. Mhm. Okay, dann will ich dich auch nicht verleiten, irgendwas zu disclosieren hier.
Genau, nee, darf ich nicht.
Genau, darfst du nicht. Ja, genau, also Ransomware, achso, nee, aber was eben wirklich wichtig ist, und das hatte ich am Anfang ja schon mal gesagt, ist wirklich patchen, also Updates einspielen, sei es beim normalen PC, beim Handy oder was auch immer da draußen habt. Versucht wirklich zeitnah die Patches einzuspielen, guckt, dass alles auch funktioniert und natürlich in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, ein Update zu haben. Und auch hier
ein Backup meinst du?
Ein Backup, Entschuldigung. Ein Backup zu haben. Und hier müsst ihr halt immer wieder probieren, ob der Update, ob das
ob das Backup?
Nee, ob der Restore, also ob sozusagen das Wiedereinspielen des Backups auch funktioniert.
Ja, das ist das, also das ist das Einzige, was ich bisher noch nicht gemacht habe, weil das war ja mal, ich hatte mir extra mal einen leeren Rechner besorgt, um das einfach mal zu testen, weil genau das hat sie ja damals schon gesagt. Also man kann zwar ein Backup machen, aber ob dann wirklich das dann, ob es das Zurückspielen, ob das funktioniert, das habe ich noch nie getestet.
Okay. Was hält dich davon ab?
Na, weil ich müsste da quasi meinen Rechner platt machen wieder.
Aber ich denke, du hast ja extra einen anderen besorgt.
Ja, den habe ich ja nicht mehr.
Ach so, okay. Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Dann besorg dir doch einen anderen.
Muss ich mal machen. Du weißt, was das heißt. Ja, mache ich. Läuft.
Du hast doch den einen wundervollen Rechner, der nicht am Netz hängt.
Ja.
Den kannst du doch mal platt machen.
Und das ist mein wichtigster Rechner. Bist du wahnsinnig? Da ist meine ganze Musik drauf.
Okay.
Das ist der, den ich am wenigsten platt machen würde.
Gut, na dann, ich meine, vielleicht kannst du deinen Kollegen mal vertrauensvoll befragen, der mit dir hier so eine Radiosendung macht. Mhm. Und vielleicht hat der noch irgendwie einen Rechner für dich übrig.
Meinst du?
Frag doch mal. Fragen kostet nichts.
Vielleicht frage ich den mal. Mal gucken, wenn ich ihn wieder sehe.
Genau. Weil das, wie gesagt, probier es einfach aus und dann wirst du es halt sehen, was du für eine Antwort erhältst.
Es wäre mal ein guter Test halt, einfach zu sehen, wie es dann wirklich ist am Ende.
Toll, kann ich dir nur sagen. Alles wird gut. Alles wird super, alles wird toll.
Okay.
Wollen wir Musik einspielen? Haben wir Musik?
Ich habe heute mal nichts von diesem unbekannten Künstler da, den ich immer mal nenne.
Ach so, den, dessen Namen wir vergessen haben.
Ja, der mit M losgeht und egal Muttersch weitergeht. Hm.
Aber dessen Webseite haben wir ja vorhin schon ausgiebig erwähnt und
gesagt, gefeatured. Wie lange die lädt und wie viele Anfragen,
ja.
Fast 130 Anfragen.
Und fast 20 Megabyte.
Das muss eine super Webseite sein.
Ja, also genau.
Wenn die so viel, also boah, Wahnsinn.
Nee, finde ich auch, das ist, also, ich meine, die Musik dahinter ist ein bisschen fragwürdig, aber...
Je mehr Megabyte, umso besser ist die Seite.
Ah, okay.
Das ist ganz einfach so. Also ein bisschen für Qualität musst du eben auch größeres Datenvolumen in Kauf nehmen.
Alles klar, ich verstehe. Genau, also da gucken wir doch mal in unseren großen Ordner mit vieler toller Musik und gucken mal, was wir hier so Schönes haben. Was ich empfehlen würde als...
Kein Kommentar. Ihr da draußen wisst ja keine Ahnung, was jetzt hier kommt. Wir gehen hier rein nach optischen, keine Ahnung, was uns ins Auge fällt. Erwartet hier nicht.
Immer so
positiv.
So, ja, das ist immer so dramatisch mit dir. Musik.
Mach einfach,
sagt er hier. Ich glaube, ich habe gar keine Musik hier rumliegen, sehe ich gerade.
Da habe ich meine Festplatte auch nicht mit.
Aber doch, hier, guck mal hier. Ich könnte zum Beispiel spielen Boom Boom Beckett und Vielosch.
Oh, das Boom Boom Beckett, das ist, also ich glaube, das ist ein ganz tolles Lied.
Na genau, dann machen wir das mal. Okay, bis
viel Spaß mit Boom Boom Beckett.
Genau, das waren die letzten Klänge von Boom Boom Beckett.
Ob ihr es glaubt oder nicht, ich plaudere jetzt mal aus den Nähkästen. Wir haben das sogar gehört, das Lied. Weil uns das einfach interessiert hat, was Boom Boom Beckett ist. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns.
Ja, das war doch eine lustige kleine Polka oder sowas.
Wir sind hier tanzend und lachend durch die Gegend gesessen.
Gewabert. Nee, es war doch überraschend anders. Ja, aber jetzt haben wir zumindest ein bisschen Musik gespielt und können jetzt beschwingt ein neues Thema aufgreifen.
Was eigentlich gar kein schönes Thema ist, wenn das das ist, was ich da schon sehe.
Mach doch mal einen Vorschlag.
Na, leider wurde wohl der Staatstrojaner durchgewunken von unserer lieben Regierung, was eigentlich ein ganz, 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 ganz böses Ding ist.
Warum? Müssen wir uns nicht vor allen bösen Terroristen und so weiter schützen?
Das wohl schon, aber der Staatstrojaner, so wie ich es verstehe, du darfst mich mal wieder berichtigen, so wie immer. Das Problem bei dem Staatstrojaner ist, der kann halt für fast alles benutzt werden. Also was ich meine, oder für fast jeden benutzt werden, die Hemmschwellen sind wohl sehr gering. Also früher war es so, wenn du quasi wenn dein Haus durchsucht wird, dann muss der Richter das anweisen, dann muss da halt ein Durchsuchungsbefehl erstellt werden und sowas. Also da gibt es einige rechtliche Hürden, bis jemand in dein Privateigentum rumschnüffeln darf, ja. Und jetzt mit dem Trojaner, der ja nichts anderes ist als eine Hausdurchsuchung via Internet quasi, ist das wohl viel leichter. Und zwar so leicht, dass du, keine Ahnung, du hast mal den Hund gestreichelt von einem Selbstmordattentäter und schon bist du quasi im Fokus der Ermittler und kriegst einfach mal den Trojaner aufgespielt und die gucken einfach mal mit, was du so tust. Also du hast wieder dieses typische hier wie Massendatenspeicherung, den Generalverdacht, dass da irgendwas ist und man kann dich relativ schnell ausspionieren. Also die Polizei hat einfach viel mehr Mittel und Befugnisse und viel leichter kann sie dich überwachen. Berichtige mich bitte, wenn ich es zu dunkel gemalt habe, dieses Bild.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfange.
Vorne.
Also vorne, okay. Also du hast das Bild zu dunkel gemalt.
Zu dunkel. Na, in dem Falle bin ich sehr glücklich, wenn ich es zu schlecht gesehen habe.
Also in Teilen zumindest. Mhm. Vielleicht kommen wir am Ende unserer Ausführung wieder aufs selbe Ergebnis. Aber also was man, glaube ich, sagen muss, ist, dass es auch hier einen Richtervorbehalt gibt.
Okay, das ist schon mal positiv.
Also es ist nicht so, dass jetzt irgendjemand kommen kann und sagen kann, ey, den Megal-Modas-Typen, der macht so eine Scheißmusik, den müssen wir...
Was? Ihr habt mein entsetztes Gesicht nicht gesehen.
Hm. Ich glaube, wir müssen wirklich...
Eine Videokamera echt mal mitbringen. Ich bringe das nächste Mal meine Kamera.
Aber da können wir halt nicht mehr nackt hier sitzen. Das ist halt
auch blöd. Stimmt, das ist auch blöd, ja. Dann müssen wir uns halt hier hier, was der Dings immer anhatte, diese... Mankini.
Mankini, ja, genau. Muss man dann anziehen. Das ist eine coole Idee.
Das ist eine gute Idee. Genau, das machen wir. Nächstes Mal sitzen wir hier mit Mankini.
Wobei, ich glaube, dann sprengen wir auch die Zuhörer und Hörerinnenzahlen.
Hörerinnenzahlen, vor allen Dingen.
Weil wir hatten ja mal hier gegenüber diese Sendung von diesen Syrern. Wir hatten uns dann hinterher mal unterhalten und da ist mir die haben das mit dem iPhone rausgestreamt, ihre Sendung unter anderem. Und da ist mir ja die Kinnlade runtergeklappt, als sie meinten, sie haben so jede Sendung zwischen 3.000 und 4.000 Zuhörern und Zuschauern. Mhm. Und das ist aber in der Tat so. Also ich habe das dann mal verifiziert. Mhm. Da war ich doch etwas.
Na, dann, das etwas schaffen wir, das toppen wir doch. Wir schaffen 10.000.
Ja, wahrscheinlich.
Mindestens. Wir werden dann eingeladen hier bei Heidi Klums Next Topmodel-Dingens, sind wir mit dabei.
Na, auf jeden Fall. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen zu diesem ganzen Staatstrojaner. Also da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also vielleicht mal so als Eröffnungsfrage, wie läuft denn ein Gesetzgebungsverfahren in Deutschland ab? Weißt du das?
Ich glaube, im groben Zügen. Also es wird eine Gesetzesvorlage eingebracht im Bundestag.
Genau.
Dann wird das diskutiert und quasi jeder kann so seinen Senf dazugeben. Dann wird das so mit diesen Diskussionssachen, also wird es verändert. Und dann kommt es zur Lesung. Und da kann man sagen, da wird eben dafür gestimmt oder dagegen. Ja. Und da gibt es die erste, zweite und dritte Lesung, glaube ich. Und dann ist irgendwann fertig. Also vierte habe ich noch nie gehört. Gibt es, glaube ich, nicht.
Gibt nur drei.
Drei. Genau. Und wenn das nach der dritten Lesung, das weiß ich dann gar nicht, was dann passiert, dann muss es nochmal, da wird es an Ausschuss zurückverwiesen, glaube ich. Dann muss es nochmal umgearbeitet werden, dass es eben durchkommt. Also es wird quasi abgewiesen. Es geht nicht weiter. Und also es muss auf jeden Fall eine Lesung von dem Gesetz sein und dann muss abgestimmt werden, dafür oder dagegen. Und dann wird das, warte mal, vom Bundestag in den Bundesrat geht es dann weiter und da wird es, glaube ich, nur noch mal formell gelesen oder so. Da wird nicht mehr weiter daran gearbeitet.
Ich meine, hier muss man dann,
jetzt nicht so ganz genau.
Also dann kann man jetzt gehen sozusagen die Feinheiten los. Also da ist so ein bisschen die Frage, ist das Gesetz jetzt zustimmungspflichtig oder nee? Also es muss manchmal die Länder zustimmen oder auch nee. Und ja, also das sind dann halt sozusagen die Feinheitsfragen. Also das, was ich eigentlich hinaus will, ist der Punkt, dass eben ein Gesetzesvorschlag eingebracht wird, also entweder von der Bundesregierung oder vom Bundestag oder ich glaube vom Bundesrat kann auch eingebracht werden. Es gibt so drei Gruppen und dann erfolgt da halt eine erste Lesung, das was du schon gesagt hast. Und in der ersten Lesung, im einfachsten Fall, glaube ich, kann man sich da einigen, dass das alles in Ordnung ist und das verabschieden. Aber in der Regel ist es so, dass es dann an Fachausschüsse überwiesen wird. Also gibt es halt die Rechtsausschuss und Innenausschuss und diesen und jenen und sonst was. Genau. Und die diskutieren das, holen dann in der Regel Gutachten von Sachverständigen ein und werten das halt nochmal aus. Dann geht es halt in die zweite Lesung, in die dritte Lesung und dann wird es halt verabschiedet.
So. Okay, gut. Dann so im Groben.
Ist sozusagen so im Wesentlichen der normaler Ablauf eines Gesetzgebungsverfahrens. Und das war hier schon mal anders.
Okay.
Das ist also es gab hier einen Gesetzentwurf zu dem Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens.
Die haben das quasi so piggybacked irgendwo dran gehangen.
Genau.
So, dass es nicht, also es wurde nicht staatstrojanisch, das habe ich auch schon gehört. Aber sorry, ich wollte nur sagen, dass ich das auch schon gehört hatte, dass sie es irgendwo dran getackert haben, so dass es gar nicht so auffällig ist.
So ist es. Genau, also und hier bei dem Gesetzentwurf ging es so um eigentlich so, ich sage jetzt mal, vielleicht zunächst erstmal so ein paar technische Einzelheiten, also ein paar Optimierungen im Strafverfahren, also es geht hier auch, also werden so ein paar Sachen auch zur DNA-Analyse gemacht. Also werden halt sozusagen in der Strafprozessordnung so bestimmte Änderungen gemacht. Interessanterweise, was jetzt sozusagen niemandem sozusagen in der Diskussion auch aufgefallen ist, jetzt weiß ich auch nicht, ob das auch noch so reingeschoben worden ist oder ob das schon am Anfang mit drin stand, ist, dass es jetzt sozusagen, betrifft jetzt eigentlich uns als IT-Sicherheitssendung weniger, aber es wurden dann so ein paar Verhalten gegenüber den Polizeibeamten geändert. Also normalerweise ist es so, wenn du jetzt eingeladen wirst von der Polizei, um da eine Aussage zu machen, als Zeuge oder als Beschuldigter, musst du dann hingehen. Sondern du kannst hingehen oder musst aber nicht hingehen. Und das ist sozusagen hier geändert worden, dass du sozusagen in Zukunft verpflichtet wirst, sozusagen, also die Polizei in dem Falle, muss zur Staatsanwaltschaft gehen und die Staatsanwaltschaft sagt, dann komm doch mal vorbei.
Und die können dich aber nicht zwingen, eine Aussage zu, also die können dich vorladen, aber dann kannst du immer noch Aussage verweigern.
Genau, die können dich vorladen. Und dann, ich meine, hast du deine üblichen Aussageverweigerungsrechte, an denen ist jetzt erstmal nicht gerüttelt.
Okay.
Was jetzt, also auch hier sozusagen wird von Strafverteidigern auch wieder bemängelt, dass das im Gesetz unglaublich vage ist. Also jetzt sozusagen die Staatsanwaltschaft hätte die Möglichkeit, einfach zu sagen, liebe Polizei, wenn ihr es für richtig haltet, die Leute einzuladen, macht das bitte. Okay. Unabhängig vom konkreten Fall, macht das einfach, fertig. Sozusagen so eine Generalvollmacht.
Okay.
Das scheint das Gesetz erstmal so zu erlauben. Oder sozusagen der Polizist, wenn er dich jetzt anhält, weil du irgendwie zu laut Musik gehört hast, der könnte jetzt sozusagen Staatsanwalt anrufen und der Staatsanwalt sagt, ja, ja, mach das mal und dann musst du sozusagen, dann bist du verpflichtet, dann was machen wir. Das ist auch eine Sache, die also sehr merkwürdig ist und wo, was ich auch beim Strafverteidiger gelesen habe, was vermutlich am Anfang jetzt erstmal eine ganze Reihe von Prozessen nach sich ziehen wird, weil völlig unklar ist, das zu handeln ist.
Weil normalerweise ist es ja dann so, das wird dann, wenn das so unklar ist, wird das dann über Rechtsprechung spezifiziert. Genau. Und dann, wenn einmal so ein Grundsatzurteil gefällt wurde, es sind quasi die anderen Richter daran, müssen sich daran messen. Also dann wird quasi festgelegt, wie wirklich der Spielraum ist.
So ist es. Ja, und jedenfalls bei dieser Gesetzesänderung, die erstmal sozusagen in den normalen parlamentarischen Prozess eingetreten ist, hat dann die Bundesregierung sich entschieden, eine Formulierungshilfe sozusagen mit sozusagen zur Unterstützung mitzugeben. Und diese Formulierungshilfe enthielt dann eben diese ganzen Regelungen zum Staatstrojaner.
Okay.
Und das war... Also das kam völlig überraschend für alle. Und jetzt ist es ja so, das hat man jetzt gerade geklärt, dass sozusagen im Rahmen dieses Lesungsprozesses werden in der Regel irgendwelche Sachverständigen angehört. Und jetzt ist es so, dass natürlich so ein Trojaner ein Eingriff in deine Grundrechte ist. Und zwar ein sehr massiver Eingriff, der, wie wir dann vielleicht noch klären können, wesentlich über eine Ausdurchsuchung hinausgeht. Also das ist sozusagen der Umfang der Grundrechtsverletzung, die da entsteht, ist wesentlich mehr als nur eine Hausdurchsuchung. Und jetzt würde man erwarten, dass sowas ernst genommen wird, dass da viele angefragt werden, um da Stellung zu nehmen.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, das habe ich zufällig sogar im Fernsehen gesehen. Also bei uns in der Küche auf Arbeit läuft immer der Fernseher mit. Und da wurde das wurde irgendwann in der Nacht um eins von irgendwie ein paar Hanseln durchgewunken. Also da waren nicht, es wurde keine Experten befragt, niemand wurde, es ist einfach nur... Okay, dann habe ich es falsch interpretiert.
Also sag mal, jein. Okay. Also diese ganze Verabschiedung ist halt wieder irgendwann Tagesordnungspunkt 0815 gewesen, wo noch ein paar Leute da waren, aber die meisten wollten da angesichts der Temperaturen wahrscheinlich lieber was anderes machen. Aber sozusagen das Interessante oder das Interessante kann man es gar nicht nennen, das ist eigentlich Dramatische, ist, dass also natürlich auch hier Leute später angefragt worden sind. Und eine Person, die bei sowas eigentlich immer angefragt wird, ist die Bundesdatenschutzbeauftragte. Und die hat also hier eine Stellungnahme abgegeben und das finde ich halt krass, dass die schreibt dann hier, sehr geehrte Frau Vorsitzende, als in ihrer Stellungnahme, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, beiliegend übersende ich Ihnen meine Stellungnahme zu dem oben genannten Gesetzentwurf. Und sozusagen jetzt kommt eigentlich der Knaller. Leider hat es das BMJV, also das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, unterlassen, mich zu dem mit der Formulierungshilfe eingereichten Änderungsantrag zur Einführung einer Quellentelekommunikationsüberwachung und einer Online-Durchsuchung in der Strafprozessordnung zu beteiligen. Das heißt, sozusagen die, also eine der zentralen Personen,
die das wissen müsste,
sozusagen aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmung, dass da aus meiner Sicht auf alle Fälle eine Stellungnahme abgeben muss, die ist gar nicht informiert worden. Von dem Vorhaben, schreibt sie dann weiter, habe ich erst am 17. Mai 2017 durch Medienberichte erfahren, angesichts der erheblichen datenschutzrechtlichen und verfassungsrechtlichen Bedeutung des Vorhabens ist für mich diese Verfahrensweise nicht nachvollziehbar. Und das, also ich sag mal, hier in den Zeilen liest man eigentlich schon, dass also mit welchem zur Faust geballten Gesicht sie quasi da gesessen haben muss.
Und man muss hier zwischen den Zeilen lesen.
Ja, genau. Und das ist auch eigentlich, also wirklich...
Ist ein Unding.
Ist wirklich ein Unding. Und auch diverse andere Sachverständige sind halt wirklich nur kurz angefragt worden und mussten da sehr, sehr schnell quasi eine Stellungnahme abgeben. Und das, also ich finde das, was bei ihr, das schlägt sozusagen noch mal dem sprichwörtlichen fast den Boden aus. Und ja, also das ist halt, also schon mal eine so eine Sache. Und auch die Süddeutsche Zeitung, da gibt es den Heribert Brandl, der immer sehr viel so Innensachen mit kommentiert, der hat dann auch so einen sehr scharfen Kommentar nochmal zu dem ganzen Verfahren mit abgelassen. Also schon hier ist, also sozusagen hat man quasi einfach in so ein bestehendes Gesetzgebungsverfahren gekapert.
Mhm.
Und also diverse Kommentatoren sprechen auch schon, dass man quasi sozusagen den Trojaner mit so einem trojanischen Gesetzverfahren.
Genau, einfach dran getackert und,
genau, dran
getackert und, mit, und durchgezogen.
Und das ist schon eigentlich also wirklich ein Unding, dass das so gemacht worden ist. Und natürlich ist es dann halt also ohne großartige öffentliche Diskussion dann durchgewunken worden. Also es ging halt sozusagen erst wirklich die Diskussion los, kurz bevor das Gesetz vor der Verabschiedung stand.
Hm.
Aber da war es also eigentlich im Wesentlichen schon zu spät.
Genau,
und jetzt ist es quasi zunächst erstmal beschlossen. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, was macht das eigentlich, das Gesetz?
Aber könnte das jetzt nicht sein, dass das quasi, weil das so durchgewunken wurde oder so quasi, dass dann quasi, wenn dann jemand klagt, wenn das dann quasi in die Rechtsprechung geht, dass das vom Verfassungsgericht wieder gekippt wird?
Ich meine, was in die Zukunft zu schauen, vermag ich nicht, aber es ist aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich.
Okay, gut.
Also auch hier, ich meine, es ist so, dass dieser Staatstrojaner ist jetzt, also das ist jetzt nicht zum ersten Mal passiert, dass sowas gemacht werden sollte, sondern es war entweder 2007 oder 2008. Da gab es das Verfassungsschutzgesetz von Nordrhein-Westfalen, wo sich auch der Verfassungsschutz oder der Gesetzgeber quasi dem Verfassungsschutz erlauben wollte, einen Trojaner einzusetzen. Und damals haben Leute dagegen geklagt. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann also sehr lange oder hat erstmal darüber entschieden, hat da Leute angehört. Und die haben sozusagen im Rahmen dieser Anhörung dann quasi so eine Unterscheidung gemacht zwischen einer Quellentelekommunikationsüberwachung, Quellen-TKÜ, und einer Online-Durchsuchung. Und zwar, und das hören wir jetzt auch zum Teil in der Diskussion, am Anfang zu dem Gesetz gab es ja diese Innenministerkonferenzen, wo sie gesagt haben, wir müssen WhatsApp-Nachrichten abhören.
Genau.
Und das ist sozusagen von der Idee her erstmal eine Quellentelekommunikationsüberwachung. Das heißt, man geht sozusagen an die Quelle der Telekommunikation, also dort an dein Gerät, mit dem du redest, bevor die Verschlüsselung passiert, also auch WhatsApp verschlüsselt ja die Nachrichten, geht also an das Gerät und hört sozusagen die Nachrichten ab und leitet die dann aus, um die dann später auswerten zu können. Das ist sozusagen von der Idee her eine Quellentelekommunikationsüberwachung. Und das war damals so die Begründung, dass jetzt damals eben noch Skype zum Beispiel verschlüsselt und andere Sachen verschlüsseln. Und deswegen haben die Ermittlungsbehörden gesagt, wir müssen quasi an die Quelle der Telekommunikation und müssen damit hören. An den
Nutzer selber quasi.
Genau, um da was mithören zu können. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, okay, sehen wir ein, das Problem, und unter bestimmten Auflagen dürft ihr das machen.
Okay.
Das geht. Und dann gab es eben dann halt eine zweite, oder sozusagen mit dieser Entscheidung gab es noch eine Entscheidung zur sogenannten Online-Durchsuchung. Das ist eben dann sozusagen die Idee, dass die Ermittler auf den Rechner drauf zugreifen und den dann
Fernsteuern können quasi.
Ja, und das ist eben interessanterweise.
Okay, sorry, red erst mal aus, ich habe jetzt gleich wieder eingeworfen.
Also die sollen sozusagen eigentlich den Rechner nicht fernsteuern können, sondern die sollen den sozusagen passiv durchsuchen können. Also sozusagen ohne, dass die Dateien ändern, im Wesentlichen, also das ist jetzt auch wieder ein bisschen vereinfacht, aber im Wesentlichen sollen die quasi ohne, dass Dateien verändert werden können, den Rechner durchsuchen können und sozusagen da was ausleiten können aus dem Rechner.
Okay.
Und wenn man sich so ein bisschen mit Rechnern auskennt, wird man feststellen, dass das sehr schwer bis unmöglich ist. Also es sagen eigentlich bis heute alle Experten, sozusagen die Anforderung des Bundesverfassungsgerichts an die Online-Durchsuchung zu erfüllen, ist technisch eigentlich fast unmöglich. Es ist nie zu machen.
Es würde, also von wie ich das jetzt verstehe, nur gehen, wenn der Polizist neben dem Nutzer sitzt und die quasi zusammen einfach durchgehen.
Genau, das würde...
Das würde funktionieren. Weil dann würden sie nichts ändern quasi.
Naja, es könnte ja der Nutzer aus Versehen auf die Entfernen-Taste drücken, weißt du, und dann, also üblicherweise ist es so, dass man den Rechner beschlagnahmt und mit einer bestimmten Hardware, also es gibt, also die Festplatten kann man ja, dem kann man einen Schreibbefehl und einen Lesebefehl im Wesentlichen senden, also natürlich noch mehr, und da gibt es jetzt bestimmte Hardware-Bauteile, die alle Schreibbefehle blockieren und nur Lesebefehle durchleiten. Und da kann man sozusagen sehr definiert eine Festplatte ansprechen und quasi Dateien lesen. Und das ist sozusagen Also die Software ist in der Regel geprüft und diese ganzen Schritte kann man dann auch vor Gericht nachvollziehen. Mhm. Und der Witz ist eigentlich, dass mit der Ausstattung kann ein anderer Gutachter zu genau demselben Ergebnis kommen. Das ist ja eigentlich das Wichtige. Mhm. Und sowas, so wird es dann letztlich gemacht, dass du zum einen protokollierst, welche Schritte machst du, welche Befehle gibst du ein und machst dann halt so mit spezieller Hard- und Software arbeitest du auf den Geräten. Dass du eben sicherstellst, dass du keinerlei Veränderungen
dort. Genau, weil das ist ja gefährlich, ne, dass du nicht irgendwas draufspielst, um dann den zu inkriminieren.
Richtig.
Okay.
Und das, also wie gesagt, diese Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht damals gegeben hat, sind, glaube ich, fast unmöglich zu erfüllen.
Ja, aber das ist schon okay so, weil es ist ja sehr leicht irgendwie, weißt du, also wenn du jetzt meinen Rechner kaperst und tust da Kinderpornos drauf und so und ich kann nicht beweisen, dass ich die nicht dahin getan habe, dann, weißt du, steht da Aussage gegen Aussage und schon bist du weg vom Fenster. Also das ist relativ leicht, irgendjemandem was unterzujubeln.
Und zum Zweiten war es so, dass es auch nach meiner Erinnerung auch nur genutzt werden darf für sozusagen staatsgefährdende Taten, also für Terrorismus und ähnliche Sachen. Also und es gab auch, ich glaube auch 2008, diese Novelle vom BKA, also BKA-Gesetz, wo auch hier sozusagen so dieser Trojaner mit, also das mit erlaubt worden ist. Und das war aber so eine, also da ging es nicht nur um diesen Trojaner an sich, sondern da ging es also wirklich um relativ viele Sachverhalte, die da geklärt worden sind. Und auch das Gesetz ist vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet. Und da muss ich sagen, da habe ich mich immer wieder gewundert, dass da nichts passiert ist. Also da gab es nie eine Entscheidung dazu. Es ist halt irgendwie
ein Sande verlaufen.
Es ist nicht wirklich im Sande verlaufen, sondern erst im Jahr 2016, also letztes Jahr, also sagen wir mal 7, 8 Jahre später, ist dann quasi eine Entscheidung gefallen zu diesem BKA-Gesetz. Und ich kann mich erinnern, dass sozusagen kurz vorher war es so, ich glaube, dass das einer der Richter alleine hat wohl angeblich eine 700-seitige Stellungnahme zu diesem Gesetz geschrieben. Also die haben wirklich, also das ist nicht so, dass sie nichts gemacht haben, sondern die haben unglaublich viel Gedanken und Arbeit investiert und es überlegt, wie ist dieses Gesetz sozusagen verfassungsgemäß oder nicht verfassungsgemäß.
Weil ich hatte jetzt schon fast gedacht, das könnte ja Absicht sein, weil solange da noch keine Entscheidung ist, dafür oder dagegen, kann es ja immer noch benutzt werden. Oder gab es da ein Einstellungs- oder
wie heißt das? Sozusagen also es gab eben erstmal diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 2008. Also nagelt mich jetzt nicht ganz fest mit den Jahreszahlen, das ist jetzt so frei aus meiner Erinnerung rezitiert. Und im Jahr 2011 schlug man eines schönen Tages die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf und sah in der Zeitung was man bis dahin und ich glaube seither nie wieder gesehen hat. Okay. Nämlich abgedruckten Quellcode.
Okay.
Also da hat die FAZ damals noch mit dem Frank Schirmacher sich entschieden, sozusagen wirklich eine lange große Veröffentlichung zu machen, weil vorher dem CCC eine Kopie des sogenannten Bundestrojaners zugespielt worden ist. Also es war klar, dass also trotz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes haben die Ermittlungsbehörden dennoch sich so eine Software beschafft und haben die halt eingesetzt. Und irgendjemand hat dann dem CCC so in einem braunen Umschlag so eine Festplatte mal in den Briefkasten fallen lassen. Und die haben das dann halt untersucht und haben halt festgestellt, wie der entsprechend arbeitet. Und also es gab da mehrere Fälle und der erste oder der an den ich mich erinnern kann, da ging es um jemanden, der sozusagen Arzneimittel exportiert hat.
Okay.
Und da gibt es ein Gesetz, Namen habe ich jetzt auch wieder vergessen, was sozusagen definiert, welche Arzneimittel und Medikamente man in welche Ausländer exportieren darf und wann es halt sozusagen, wann nicht das eine Straftat ist, genau und so weiter. Und ich bilde mir ein, dass also entweder nach Lettland oder Litauen hat er das exportiert. Und da haben da am Anfang des Verfahrens die Strafverfolger noch diskutiert, ob das jetzt eine strafbare Handlung ist oder nicht. Weil es war irgendwie aufgrund des Gesetzes nicht ganz klar, ob man es in die Länder exportieren darf und so weiter. Okay. Aber sie haben sich dann am Ende entschieden, ja, es ist eine Straftat. Und haben dann sozusagen in Folge der ganzen Ermittlungsmaßnahmen halt sich entschieden, den Trojaner aufzuspielen. Also der ist sozusagen, hat das Land verlassen und da ist er sozusagen zufällig bei der Grenzkontrolle rausgewählt worden und dann hat man halt geguckt, was hat er auf seinem Rechner drauf und bei der Einreise hat man ihm das dann installiert. So ist, wie gesagt, so frei aus meiner Erinnerung. Bitte seht es mir nach, wenn die Details nicht ganz stimmen. Ich hoffe, ich werde noch ein paar bessere Links auch entsprechend finden. Ja, und dann ist dann in dem Strafverfahren, hat sich der Anwalt des Betroffenen da gewundert, dass in der Akte irgendwie Screenshots liegen. Und er wusste, okay, ja, Telekommunikationsüberwachung geht, kann man machen, aber wieso werden bei einer Telekommunikationsüberwachung Screenshots erzeugt? Weil eigentlich geht es ja da um Audioaufnahmen. Mhm. Und war es aber so, dass dieser Trojaner quasi wirklich sozusagen Screenshots erzeugt hat und die an den Server in den USA übertragen hat. Und dort sind die dann halt später wieder abgerufen worden. Und also das hat man dann, hat dann der CCC rausgekriegt, die haben halt diese Software analysiert und haben halt festgestellt, dass das also eine sehr billige Verschlüsselung verwendet wurde. Und, und also dann war es auch so, mit ein bisschen Kenntnissen hätte man den Rechner wahrscheinlich auch fernsteuern können. Also es, also die ganze Software an sich war eine Katastrophe. Und also war sozusagen rein technisch eine Katastrophe, aber und sie hat eben wesentlich mehr gemacht als nur eine Quellen-TKÜ. Sondern hat wirklich eine Online-Untersuchung gemacht und man hätte auch mit dieser Software den Rechner manipulieren können und da Dateien ändern können und überschreiben.
Das, das
und
was ist das, was man nicht darf. Also das ist das, was du gesagt hast. Wenn man rein lesen könnte, ohne irgendwas, ohne nachweislich, dass man da was ändern kann, wäre das quasi okay.
Genau.
Aber mit, wenn man zwei Klicks kann man irgendwas machen und dann ist es schon mal nicht mehr okay.
Aber ich meine, jetzt stell dir nochmal vor, du bist jetzt die Ermittlungseinheit und du willst jetzt auf meinen Rechner zugreifen und willst sozusagen was auslesen. Jetzt musst du ja irgendwie da deinen Trojaner auf meinen Rechner bekommen. Wie machst du denn das, ohne dass du schreiben darfst?
Das geht nicht.
Genau.
Also ich gebe dir einen USB-Stick mit und bitte dich, den immer anzutun.
Und die Dateien drauf zu kopieren und
wieder zu geben. Und dann wieder zu geben. So geht das dann halt, oder?
Also wie gesagt, das ist jetzt sozusagen so wirklich ein billiges, plakatives Beispiel. Und es gibt dann wirklich ganz viele Probleme, die das Ganze macht. Und deswegen ist es eben auch bei diesem Gesetzesvorschlag, also zum einen ist es eben hier gar nicht mehr so, dass es da nur sozusagen schwere, staatsgefährdende Taten, also Terrorismus und so weiter, sondern es gibt da einen enormen Katalog an Straftaten, der sozusagen darunter fällt und der weit weg ist von nur Terrorismus. Und das ist also sozusagen in diesem Gesetzvorschlag wird eben auch unterschieden zwischen Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung. Also es wird sozusagen beides erlaubt. Und der Katalog bei der Quellen-TKÜ ist ein bisschen größer als bei der Online-Durchsuchung, aber kann man beides halt entsprechend nachlesen, was das betrifft. Und das ist halt also auch bandenmäßiger Diebstahl war da dabei. Und ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Also es waren jetzt auch wirklich Straftaten, wo man sagt, naja, also schon da sind diese Vorgaben des Verfassungsgerichts, werden das arg gedehnt bis umgangen. Und dann ist es eben auch so, dass bei der Online-Durchsuchung gibt es eben doch keine Anforderungen an diese Software selbst. Also wenn du jetzt sagst, okay, mein neues Geschäftsmodell ist jetzt an staatliche Behörden in Deutschland Trojaner zu verkaufen und du klickst dir irgendwie so einen Trojaner zusammen, der irgendwas macht und sagt, hier, guckt mal, super Trojaner und die sagen auch, okay, kauf mal. Dann wird das halt gemacht.
Die Farbe ist schön.
Genau, du musst den halt in einer bunten Box verkaufen und sagen, der kann alles.
Ich mache ein Einhorn.
Ja, richtig. Der Einhorn-Trojaner, weil es gibt ja jetzt alles
auch Einhorn. Meine Frau kaufen. Meine Tochter quasi.
Genau. Ja, und also sozusagen, es gibt also hier keinerlei sozusagen Anforderungen erstmal. Und also auch insbesondere jetzt kommen wir wieder zu diesem ganzen Thema mit dem Richter. Jetzt ist es ja so, der Richter muss sozusagen über diese Überwachungsmaßnahme entscheiden. Und jetzt fragt man sich, auf welcher Basis, auf welcher Grundlage entscheidet das denn der Richter? Also wird dem Richter jetzt die Software vorgelegt? Wird ihr dem vielleicht vorgeführt und gesagt, guckt mal, das kann man damit machen? Oder kriegt der Richter eine Spezifikation der Software, die er jetzt prüft und sagt, okay, das erfüllt den gesetzmäßigen Zweck, das kann ich machen. Oder kriegt der Richter vielleicht den Quellcode der Software, wo er den Quellcode briefen müsste. Oder, sag mal, um es noch weiter zu treiben, kann man dem Richter sozusagen technisch garantieren, dass der Quellcode, den er gesehen hat, genau der Code ist, der auch bei dem Betroffenen auf dem Rechner ausgeführt wird. Also das sind alles sozusagen Fragen, die man sich vielleicht stellen muss.
Ja, vor allem brauchst du auch einen Richter, der das dann, also der muss ja sich dann Gutachter suchen, dass er das eben dann auch glauben kann. Und dann muss quasi danach noch geprüft, also müsste quasi nach der Durchsuchung geprüft werden, ob das wirklich stimmt, ob dann diese unverändert da auf dem Rechner ist.
Also genau, also das ist sozusagen, also selbst wenn es hier einen Richtervorbehalt gibt, den es gibt, ist halt die Frage, wie wirksam der ist, also wie gut kann ein Richter überhaupt prüfen, dass die Software das macht, was sie soll und nicht mehr macht. Also das
und da ist ja dann auch immer meistens noch, also gerade jetzt so bei schweren staatsrechtlichen Problemen, Vorfällen da, ist ja auch noch eine Zeitfrage da. Also der Richter muss das ja meistens zeitnah entscheiden. Der kann ja nicht irgendwie, gebt mir mal 3 Monate, ich habe dann die Experten da und so. Mhm. Also das nutzt der Polizei dann auch nichts. Also die wollen ja das relativ schnell machen. So eine Hausdurchsuchung ist ja nicht, wenn Gefahr im Verzuge ist und so, ist absolut verständlich. Also ich meine, das ist jetzt nicht, wir schießen gerade so ein bisschen gegen die Polizei, aber ist auch absolut verständlich, wenn da Gefahr im Verzuge ist. Und jetzt, wenn man es auf normales, wenn da ein Terrorist ist, der Bomben baut, dann möchtest du den schnappen, bevor der fertig ist mit der Bombe.
Richtig. Ja, also ich würde gar nicht sagen, dass wir gegen die Polizei schießen, sondern das ist, also was mir hier missfällt, ist einfach das Vorgehen des Gesetzgebers und auch sozusagen diese völlige Unklarheit, die da in dem Gesetz drin ist und dass hier wirklich einfach diese Vorgaben vom Verfassungsgericht einfach missachtet werden. Mhm. Also dass man sich hier gar keinerlei Gedanken darüber gemacht hat, was sind denn die Anforderungen und wie kann ich die sozusagen garantiert umsetzen, sondern es wird einfach sozusagen auf den Grundrechten von den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland einfach rumgetrampelt. Und das, also die Polizei muss es am Ende nur umsetzen, also die setzt es am Ende um, aber sozusagen das Problem liegt schon irgendwo ganz anders. Und das ist das, was mich hier stört.
Dann ist es aber eigentlich auch fast fraglich, ob das dann vor Gericht Bestand hat. Also weil eben genau das jetzt so von meinem kurzen Überblick, den ich da sehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass eben genau das alles so geprüft werden kann, wie es sein müsste. Also ist quasi alle Daten, die Polizei dadurch gewinnt, sind anfechtbar, weil die nicht beweisen können, dass sie nicht was manipuliert haben. Und dann ist es hinfällig, also dann brauchst du das auch gar nicht mehr.
Genau, und das ist eben das nächste Problem. Ich meine, da bin ich jetzt zu wenig Strafrechtler, aber das kann halt auch passieren, dass die ganzen Beweise dann im Vorgericht auch umkippen, weil eben nicht garantiert werden kann, dass die nicht mal vorher manipuliert worden sind. Sei es vielleicht durch die Polizei selbst, aber jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie so einen üblichen Windows-Nutzer, der noch 3 andere Viren auf dem Rechner hat, weißt du, wo die vielleicht auch irgendwas machen mit den Daten, wo am Ende ein gefindlicher Verteidiger sagen kann, naja, was denn jetzt? Weißt du, wer hat denn jetzt an den Dateien rumgespielt? War das der Virus, der was draufgeladen hat?
War das der User
war das, oder irgendjemand Polizei? Anderes? Oder vielleicht eine Backdoor, die noch irgendwas mit... Also und da ist es auch so, dass du hier eine unglaublich tiefgehende Grundrechtsverletzung begehst, als Polizist oder Strafverfolger, und die am Ende vielleicht vor Gericht gar nicht bringt, weil du gar nicht garantieren kannst, dass es gerichtsfest am Ende ist.
Ja. Das, also ich meine, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber es erinnert mich so ein bisschen an diese NSU-Fälle, ne, wo dann irgendwie Haare von Mundlos oder so gefunden wurden und dann hat sich rausgestellt, dass die am selben Zentimetermaß oder so einfach, dass das an mehreren Schauplätzen, Mordschauplätzen oder so benutzt wurde und dadurch quasi die DNA kontaminiert wurde, also dass das gar nicht mehr stimmte.
Na gut, ich meine, hier
gibt es... Hat es nichts damit zu tun, aber ist irgendwie so, man muss da so auf, also so präzise arbeiten, dass du über jeden Zweifel erhaben bist und das geht hier in dem Fall gar nicht.
Ja. Und ich meine, letztlich ist es ja auch so, dass das so ein Beschuldigter im Strafverfahren, weißt du, dem wird ja auch eine Straftat vorgeworfen. Und am Ende will man ja den auch guten Gewissens irgendwie in hinter Gittern schicken oder den irgendwie bestrafen und will sich auch sicher sein, dass es auch die Person gewesen ist und nicht irgendjemand, der da irgendwas auf den Rechner gespielt hat. Und also insofern ist das halt ein Problem und auch sozusagen, wenn man sich nochmal überlegt, also ist mal, das Gesetz spricht hier immer von informationstechnischen Systemen. Und ein informationstechnisches System ist also erstmal so ein System, was Informationen verarbeiten kann. So, und das ist halt natürlich ein klassischer Rechner, also so dein Laptop, dein Desktop, dein Handy. Und dann kann man jetzt sozusagen anfangen mal zu überlegen, was hat man noch so im Haushalt an Geräten, die sozusagen...
Echo.
Ja, genau. Yep. Das Amazon Echo-Teil ist halt auch ein Computer, der da drin steht. Das ist ein Gerät. Und dann wird das nämlich ganz spannend, wenn du nämlich sagst, okay, das Echo-Teil, das ist, infiltriere ich jetzt, dann spiele ich meinen Trojaner drauf. Und das hat ja quasi die Abhörfunktion schon eingebaut. Dann hast du auf einmal sozusagen eine akustische Wohnraumüberwachung. Und da ist es jetzt für mich schon wieder fraglich, normalerweise muss denn so eine akustische Wohnraumüberwachung extra genehmigt werden. Und hier wenn der Trojaner quasi genehmigt wird, hast du die quasi kostenlos mit dabei.
Ist die mit dabei, quasi ja. Als im Bundle
mit genau, inbegriffen. Genau. Und also geht das überhaupt zum Beispiel? Also und ja, dann, oder auch Fernsehgeräte, das hat man auch gerade, die jetzt quasi permanent auch aufzeichnen.
Ich überlege gerade, wie das eigentlich wirklich, also wie es überhaupt machbar wäre. Also die einzige Variante, die ich mir jetzt so vorstellen könnte, dass das funktioniert, also geht es nicht darum, ob das technisch funktioniert, aber wäre quasi, wenn du jetzt einen Abzug von, wir bleiben mal beim Computer, von der Festplatte machst, mit einem Timestamp und quasi das einfrierst, das ist der Zeitpunkt, wo wir das abgezogen haben und unverändert und quasi das ist dann wie in Blei gegossen, so bleibt das und dann kannst du da gucken, nur gucken und schauen, was da ist und dann wäre das okay.
Na, wie gesagt,
also, ja, es geht es nicht rechtlich, ob das möglich ist, es geht nur darum, dass das dass man das benutzen kann quasi.
Aber ich meine, also du hast jetzt sozusagen zunächst erstmal das erste Problem, diese Schadsoftware, also diesen Trojaner, diesen Staatstrojaner auf den Rechner zu kriegen. Da musst du schon da erstmal drauf schreiben.
Genau.
Das ist sozusagen Punkt 1. Jetzt könnte man sagen, okay, irgendwie haben das sozusagen finnische Programmierer hingekriegt, dass man garantieren kann, dass der Trojaner, der auf der Festplatte geschrieben wird, also A, unentdeckt ist, weißt du, das ist ja schon mal so ein Ding, und B, dass das man garantieren kann, dass auch nur da irgendwas drauf geschrieben wird und dass da nichts anderes manipuliert in dem System. Das kann man sicherlich noch hinkriegen. So, jetzt fängt er an, sozusagen die Festplatte auszulesen und zu übertragen. Jetzt stell dir vor, der Nutzer, dem das Hauptsystem gehört,
der Verdächtige.
Der Verdächtige, der Beschuldigte, sitzt in einem Café zum Beispiel, nutzt dort das WLAN und jetzt werden die Dateien angefangen zu übertragen. Und jetzt ist irgendwann der WLAN-Betreiber der Meinung, ey, der hat jetzt hier schon 5 GB an Daten übertragen, jetzt knipst sich dem das WLAN aus. So, was macht denn die Software auf dem Rechner, dieser Trojaner? Er kann natürlich weiter übertragen und übertragen und übertragen, dann landen die im Nirvana. Oder er muss sich sozusagen...
Er merkt sich, wo er aufgehört hat.
Er
fängt nochmal von vorne an.
Merkt sich, wo er aufgehört hat. Aber was heißt denn merken, wo er sich aufgehört hat, technisch? Also das heißt, also entweder schreibt die Information in den RAM rein.
Ich verstehe schon, es ist eigentlich unmöglich, das richtig zu machen.
Ja.
Es ist unmöglich. Deswegen hatte ich gemeint, also es ging mir jetzt nicht darum, ob das technisch machbar ist, aber wenn du jetzt deinen Rechner nimmst, einen anderen genau identischen anstöpselst und quasi ein Backup darüber ziehst mit dem Timestamp, das ist, ohne Trojaner, ohne alles, dann wäre das das Einzige, wenn das dann nur wenn du nur lesen kannst, so, dann wäre das möglich, das zu benutzen. Also nur lesbar, mit Timestamp, genau so war das in dem Moment.
Na, dann müsstest du ja zumindest die Timestamps übertragen, oder nicht? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, überträgst du jetzt in deinem Beispiel keine Dateien, sondern nur Zeitstempel. Oder so eine Art
Prüfsumme. Ich würde den spiegeln quasi. Ich würde den Rechner komplett spiegeln auf dem anderen Rechner und unverändert quasi einfrieren.
Wie groß ist denn deine Festplatte mit benutzten Daten?
Das ist ein LKW mit Amazon-Festplatten.
Okay.
Also riesengroß.
Nee, aber ich meine, das ist halt so schon wieder so ein Punkt, weißt du? Frag dich mal, wie groß deine Platte ist und wie lange es dauert, die ganze Platte zu übertragen.
Und während ich das sage, fällt mir schon ein, selbst da gibt es ja auch, es gibt verschiedene Platten. Also du musst ja quasi, du müsstest genau dasselbe haben. Ich habe öfters mal das Problem, wenn ich hier mit Mac-Usern oder so, wenn wir jetzt Videos machen für diese Band, die du mal gehört hast, dass die wieder ein anderes Format haben und schon können wir nicht miteinander reden und schon ist wieder was ganz anders. Also, und dann müsstest du das Format ändern und das ändert auch wieder was. Okay, also es ist, von meiner Seite aus können wir das abschließen, es ist unmöglich, das zu machen. Es ist nicht möglich. Du kannst nur den Computer selber nehmen und den dann einfrieren und dann hast du ihn ja geklaut und nicht überwacht.
Aber das ist ja auch so, also das ist eben eines der Probleme des gesamten Verfahrens aus meiner Sicht, wenn du jetzt eine Hausdurchsuchung hattest, wie wir es vorhin hatten, dann ist das eine offene Maßnahme. Weißt du? Das heißt, du gehst zum Richter, holst den Durchsuchungsbeschluss, gehst zu dem Beschuldigten und durchsuchst das Haus und beschlagnahmst halt Gegenstände. Weißt? Und es ist, also auch selbst wenn du zu dem Zeitpunkt nicht da bist, ist offensichtlich, dass da was passiert ist. Also du wirst entweder benachrichtigt oder du bist halt vor Ort und bist dabei während der Durchsuchung.
Genau.
Und hier ist es halt eine verdeckte Ermittlungsmaßnahme, dass also die sozusagen auch in dein Leben sozusagen eingreift und, und eben keine offene Maßnahme ist. Und das ist schon ein Problem. Und auch hier kannst du jetzt sozusagen auch natürlich vielleicht in die Vergangenheit reinschauen. Also du kannst sozusagen in verschiedene Richtungen des Lebens des Betroffenen halt gucken. Und auch das sind Sachen, wo das nach meinem Verständnis das Bundesverfassungsgericht doch ziemliche Bauchschmerzen haben sollte. Und eben, was ich schon vorhin angedeutet habe, aus meiner Sicht gibt es hier keinerlei sozusagen Anforderungen an die Software. Also sozusagen, du kannst letztlich irgendwie dir in so einem Baukasten irgendwas zusammenklicken und das benutzen. Weißt du? Und das auch, also das ist auch sowas, was man eigentlich nicht haben will. Weißt du, ansonsten, da kriegst du halt wirklich irgendwelchen so eine Krauter-Software, die irgendjemand halt zusammengeklickt hat, die irgendwie nur 3,50 Euro gekostet.
Weißt du? Aber genau, aber dann hätte die vor Gericht überhaupt keinen Bestand, weil dann ist es schon fast so, also ja, es ist für den großen Eingriff ist das überhaupt nicht geregelt. Genau. Also es ist eigentlich unmöglich, was das wirklich ordentlich zu machen, also absicherbar ordentlich zu machen, dass du nachweisen kannst, dass du nichts manipuliert hast und nichts anders verändert hast, ist es eigentlich unmöglich. So wie bei einer richtigen Hausdurchsuchung, wenn du eine Hausdurchsuchung richtig machst, also wie gesagt, ich hatte glücklicherweise noch keine oder so, aber man hat das ja in den Filmen gesehen, dann ist es ja auch so, dass da dass du Sachen anfangen, also dass es nicht danach wieder so ist, wie es davor war.
Ja.
So. Egal wie gut du das machst.
Also letztlich denke ich, hier wird man einfach abwarten müssen, was passiert. Und also ich denke, dass da jetzt bereits jetzt schon diverse Anwälte da sitzen und sich Gedanken machen, wie man das Gesetz am besten angreifen kann. Und also ich habe auch kaum Zweifel, dass das vor dem Verfassungsgericht einfach keinen Bestand haben wird. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nie vorstellen, aufgrund der, also gerade für dieses, also für die, bei der Entscheidung 2008 hat das Verfassungsgericht ja extra ein neues Grundrecht geschaffen. Dieses Grundrecht auf Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme.
Okay.
Also es ist quasi sozusagen quasi wie so ein neuer Artikel im Grundgesetz, wo die auch gesagt haben, dass die Bürgerinnen und Bürger des Landes haben ein Recht darauf, dass ihre PC-Systeme oder ihre informationstechnischen Systeme integer sind, das heißt, dass da niemand von staatlicher Seite sich darauf rumtummelt und dass es auch sozusagen die Informationen geschützt sind, dass da vertraulich alles behandelt werden muss. Und das wird hier aus meiner Sicht doch ziemlich konterkariert und ja.
Yep.
Wir werden sehen, was dann passiert. Ich hoffe, dass es halt auch in Bausch und Bogen quasi
untergeht.
Ja. Untergeht, genau.
Ja. Okay.
Dann vielleicht, also wir haben ja noch so ein paar letzte Minuten, um sozusagen die Sendung
genau,
mit dem positiven Gefühl abzuschließen. Mit
Sonne im Herzen.
Genau. Gibt es noch auch sozusagen von der Überwachungsfront, will ich mal sagen, so eine recht positive Nachricht. Und zwar am 1. Juli 2017, also in wenigen Tagen, vom Zeitpunkt unserer Aufnahme aus gesehen, also für die meisten, die es hören, vermutlich irgendwann in der Vergangenheit, sollte, muss man jetzt sagen, das ist sozusagen das Positive, die Vorratsdatenspeicherung endlich umgesetzt werden. Das heißt, auch hier ist es wieder so eine Überwachungsmaßnahme, wo alles sozusagen
die wahnsinnig effektiv ist.
Ja, natürlich. Also so die,
siehe England.
Die Information, wer mit wem wann
und gesprochen Frankreich.
Hat, soll halt gespeichert werden. Und der 1. Juli war sozusagen der Termin, wo alle Provider verpflichtet worden sind, dass sozusagen dann die Datenstaubsauger... Das ist
ja wirklich was Positives.
Ja, wie gesagt.
Ich weiß schon.
Und hier ist es jetzt so, dass das Oberverwaltungsgericht, also das, es gibt einen Provider, der heißt SpaceNet, und der hat vor dem Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen geklagt und hat gesagt, das will ich nicht sozusagen. Und das Oberverwaltungsgericht hat sich interessanterweise seiner Ansicht angeschlossen, hat dann beschlossen, dass diese Vorratsdatenspeicherung gegen europäisches Recht verstößt. Man hat gesagt, lieber Provider, du musst nicht speichern. Und dann habe ich dann halt, was das Problem war hier, dass jetzt nur der eine Provider sozusagen aus der Pflicht genommen wurde Und ich habe dann so ein kleines Musterschreiben entworfen und habe die Leute da draußen im Internet gebeten, halt das an deren Provider zu schicken und die auf sofort dann quasi einen Eilantrag zu stellen und dass sozusagen auch die Provider sich da entpflichten lassen. Es haben aus meiner Sicht nur wenige Provider gemacht, diesen Schritt zu gehen, aber sozusagen, viele haben mir oder auch anderen Leuten zurückgeschrieben, dass sie mit dem Justizministerium oder anderen Leuten reden. Und heute, also am 28.06., hat die Bundesnetzagentur beschlossen oder entschieden, dass sie sozusagen die Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung vorläufig aussetzen. Okay. Das heißt, die Provider können das umsetzen, müssen es aber nicht.
Okay.
Und auch wenn sie es nicht umsetzen, kommt dann niemand und will Bußgelder haben, sondern es ist einfach so. Und deswegen, einige der großen Provider haben sich jetzt schon gemeldet, also ich glaube die Telekom und Vodafone, O2 und so weiter, und haben gesagt, okay, dann lassen wir die Rekorder ausgeschalten. Und ich hoffe, dass da alle nachziehen. Also ich denke, das wird jetzt so ein bisschen noch, also vielleicht, ich überlege gerade, ob ich nochmal so einen zweiten Aufruf mache und die Leute bitte ihre Provider mal zu fragen, ob sie das jetzt umsetzen oder nicht, damit ein bisschen Klarheit ist, wer setzt es um oder nicht. Aber auf alle Fälle ist es jetzt erstmal so, dass die Vorratsdatenspeicherung erstmal wieder noch nicht ganz gekippt ist, aber zumindest hoffe ich, dass
ausgesetzt.
Also auf freiwilliger Basis läuft und ich hoffe, dass alle Provider erstmal sagen, nee, sie machen nicht mit.
Dann auf freiwilliger Basis ist ja auch noch die andere Geschichte. Also da hatten wir uns ja schon mal kurz im Vorgespräch drüber unterhalten, dass man muss ja auch die die Kapazität haben, das mitzuschneiden. Also man muss es ja auch wenn das nur die Verbindungsdaten sind, ne, muss man ja die ja trotzdem irgendwie speichern. Und wenn man also ein größerer Anbieter ist, sind das dann schon einige Giga, Terra, was auch immer, Byte und so. Und das muss man dann auch erstmal vorhalten quasi.
Ja, genau. Also insofern, das finde ich erstmal für mich eine positive Nachricht. Und jetzt wird auch hier sozusagen der Ausgang des Hauptsacheverfahrens abgewartet. Also sozusagen auch hier sind Klagen vom Bundesverfassungsgericht anhängig. Und es ist 2010, weiß schon gar nicht mehr, ich glaube zwar 2010 ist sie gekippt worden. Die europäische Richtlinie ist gekippt worden und jetzt drücke ich hier die Daumen, dass auch hier diese Vorratsdatenspeicherung wieder gekippt wird, weil eben, also wie du vorhin schon so auch ironisch angemerkt hast, das bringt einfach auch nichts.
Es ist eine absolut,
tiefgreifende Überwachungsmaßnahme, die nichts bringt, außer irgendwelchen Leuten vorzugaukeln, dass sie was bringt. Aber und deswegen muss die auch weg.
Ja, ist unsinnig.
Genau, und deswegen kann man erstmal sozusagen fröhlich in den 1. Juli gehen, dass zumindest der eine Teil der Überwachungsmaßnahmen in Form von der Vorratsdatenspeicherung nicht umgesetzt werden wird. Und an allen anderen arbeiten wir und beim nächsten Mal, denke ich, haben wir auch wieder andere IT-Sicherheitsthemen, die ein bisschen erfreulicher und netter sind.
Genau, wir wollten ja eigentlich über was ganz anderes
reden. Genau, wir haben so ein paar andere Themen, über die wir eigentlich jetzt schon längere Zeit reden wollen. Und jetzt hoffen wir mal, dass uns die Zeit jetzt beim nächsten Mal nie wieder überrennt und wir irgendwas anderes erzählen müssen, sondern auch mal wieder ein paar andere fachliche Themen uns kümmern können.
Gut.
In diesem Sinne.
Einen schönen Sommer wünschen wir euch noch.
Richtig. Dann euch auch. Spaß. Tschüss.